Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist heute der Florian. Hallo Florian.
Hallo Christian, schön wieder dabei zu sein.
Aber wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute einen Gast und den Gast kenne ich auch schon sehr lange, zumindest von Twitter. Aber wir sehen uns jetzt zum ersten Mal hier im Bildschirm und das ist der Benjamin. Guten Morgen, Benjamin.
Guten Morgen, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Ich sage auch bewusst guten Morgen, weil wir sind hier am Samstag, den 25.04. um 10 Uhr und ich bin hier auch im Hotel in Kassel mit ein paar anderen Investoren tatsächlich. Also quasi hier eine All-Star-Runde, mit der ich hier gerade eben noch beim Frühstückstisch gesessen habe, zumindest die, die schon wach waren. Und deswegen ist das heute hier unter besonderen Umständen, aber ich glaube, das Internet hält durch im Gegensatz zur letzten Woche. Und deswegen, Benjamin, was machst du so und wie kamst du zur Börse?
Also, was mache ich? Beruflich bin ich gelernter Elektriker. Ich komme, wie man hört, aus Österreich, aus dem schönen Tirol. Aktuell arbeite ich nicht mehr als Elektriker, das habe ich an die Nagel gehängt und bin jetzt im Vertrieb bei einem Medizinhandelsunternehmen. Genau, was mache ich an der Börse? Also an der Börse bin ich seit 2008 tätig, hauptsächlich aber passiv. Und erst seit ca. 2015 versuche ich mich auch aktiv, mit Höhen und Tiefen, so wie man sie kennt. Und seit 2023 habe ich mich auch entschieden, auch dank dir, Christian, mich mit Small- und Micro-Caps auseinanderzusetzen. Genau.
Das ist immer ganz spannend, weil du bist einer von den Leuten, die mir auch mal sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind, weil man dich auch gerade zum Bereich Medizin, im Medizinbereich konnte man dich vieles fragen, wo du sehr guten Input geliefert hast. Ich glaube, du schreibst nicht so gerne öffentlich, aber wenn man dich angeschrieben hat, Nein. Dann warst du immer sehr, ja. eine gute Quelle auf jeden Fall.
Es ist öffentlich immer ein bisschen schwierig, weil es doch ein relativ sensibler Bereich ist und natürlich, es gibt viele Kunden auch, wenn ich sage jetzt mal, das Investment-Universum recht überschaubar ist, die Gefahr, dass potenzielle Kunden sich auf den Schlips getreten fühlen, ist halt dann doch recht groß. Deshalb per BM immer gerne, public wird es eher weniger. Da bin ich schon sehr, überlege ich schon sehr, was ich sage, wann ich es sage und ob überhaupt.
Und du hast gerade gesagt, Senf dazu gibt. Du bist 2008 bist du an die Börse gegangen. Das war ja eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Im Moment, hast du den Rutsch noch mitgenommen?
Das Glück der Dummen sozusagen. Ich habe eigentlich einen Fonds von meinem Großvater mehr oder weniger geerbt bekommen und mussten den auflösen und das ist über den August 2008 passiert, also genau kurz vor dem Rutsch und ich hatte dann wirklich dieses unglaubliche Glück, auf relativ viel Bargeld zu sitzen, als die Börsenkurse generell abgeschmiert sind.
Perfekt. Und du sagst passiv?
Reines Glück.
Das heißt, ja. Das war dann per ETF damals schon oder dann weiter mit Fonds?
Man hat dann angefangen mit ETF, also was halt gegangen ist, das waren noch relativ viele Fonds, dann Umstieg auf ETFs und auch bis heute, also eigentlich bin ich ein passiver Investor, also gut 80-90% sind passiv.
Das ist ja von ETFs im Blau. Ja. Von ETFs hatte ich, glaube 2016, 2017 das erste Mal gehört. Von daher so früh. Aber ich hatte auch du damals hast ja auch so ein Problem, das du lösen musstest. Cash.
Ja, also ich hatte damals ja auch meine Dicker-Fonds. Da haben wir gerade noch am Frühstückstisch drüber gesprochen, dass ich damit angefangen habe. Und das war tatsächlich auch, es war 2010. Da habe ich meine ersten Fonds gekauft und von der Sparkasse damals noch. Ich glaube auch, da war das Thema ETFs noch nicht so präsent, beziehungsweise es wurde nicht so geframed, nicht so gelabelt. Aber im Prinzip war so dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, Dicker-Fonds, also auf den DAX halt einfach ein passiver Fonds. Aber mit einer Gebührenstruktur, die komplett wahnsinnig war. Also komplett überteuert. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall waren wir schon im 1,x mindestens Bereich an Gebühren. Und heute sind wir bei 0,2 oder sowas im Normalfall. Und ja, das waren noch andere Zeiten. Auf jeden Fall, ja. Aber Benjamin, du hast uns heute tatsächlich etwas mitgebracht, was wir so noch gar nicht im Podcast hatten. Und das ist eine Basketbet. Wir haben uns immer dagegen gewehrt zu sagen, wir stellen ein paar Aktien mal kurz vor. Aber die haben wir eine Ausnahme gemacht, weil das Thema so außergewöhnlich ist, dass wir dachten, das klingt interessant. Hast du uns von einer Weile schon vorgeschlagen. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Also, ich habe, zu Ende werden wir zwar über drei Einzelaktien sprechen aus diesem Basket, aber eigentlicherweise habe ich euch gleich ein ganzes Segment mitgebracht. Und zwar geht es um den japanischen Aktienmarkt. Meiner Meinung nach finden wir in diesem Markt wirklich sehr, sehr vielversprechende Investmentmöglichkeiten mit, ich würde jetzt sagen, außergewöhnlichen hohen Return. Warum? Ja, also ich meine, oder, lass mich eine Gegenfrage stellen. Ist jemand von euch in Japan investiert und warum nicht?
Ich bin nicht investiert. Und das Lustige ist, dass wir gerade am Frühstückstisch nochmal eine ganz banale Antwort darauf gefunden haben, warum wir nicht in Japan gerne investieren. Das ist einfach die Dynamik, die damit mit einhergeht. Ich mag auch Australien nicht, weil jetzt gerade schlägt die Zeitumstellung komplett zu. Das heißt, du musst bis 2 Uhr nachts wach bleiben, um sicherzugehen, dass du nichts verpasst in Australien. Und Japan ist ja quasi auf der gleichen Zeitachse. Deswegen habe ich keine Lust. Ich habe gerade meine letzten Australien-Aktien. Es gibt noch einen, die ich habe im Depot. Und ich mag einfach diese Dynamik nicht, dass ich dann bis 2 Uhr nachts wach bleiben muss und theoretisch morgens um 8 schon mal raus muss wieder, um die paar Aktien, die ich tracke in UK und Deutschland, dann auch wieder wahrzunehmen. Aber abseits dessen, das wenige Research, was ich gemacht habe zu Japan, war auch manchmal hinderlich, dass die kleineren Unternehmen keine englischsprachigen Dokumente bereitgestellt haben. Kann sein, dass das sich jetzt geändert hat oder dass es leichter geworden ist. Hat aber keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Florian, wie sieht es bei dir aus?
Ich bin auch nicht in Japan investiert. Nicht aus dem Grund, ich bin da nicht ganz so dynamisch unterwegs. Aber ich bin bisher einfach nicht dazu gekommen. Ich habe mir aber auch in den letzten Monaten, vielleicht auch schon ein, zwei Jahren gedacht, dass sich die Makrosituation da ja verbessert hat oder das allgemeine Umfeld, da wirst du sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Deshalb denke ich schon, dass das interessanter geworden ist inzwischen. So ein bisschen nach dem Motto, die Flut steigt und deshalb freue ich mich auf den Pitch heute.
Also generell, wenn ich hier mich mit anderen Investoren unterhalte, dann kommt halt bei Japan meistens, ja, es ist eigentlich verbrannte Erde, nur Value Traps, Bilanzen sind zwar top, aber Shareholder Returns sind eigentlich nicht drinnen. Und ich stimme denen auch zu. Also das war in der Vergangenheit definitiv so, aber aktuell wandelt sich das Bild. Ich glaube, wir müssen fast ein bisschen eine historische Reise machen, um zu verstehen, wo dieses Bild eigentlich herkommt. Und zwar hat das eigentlich den Ursprung eigentlich schon bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, 1985. Hat es dieses sogenannte Blaser-Abkommen gegeben, das benannt nach dem Blaser-Hotel in New York, aufgrund dessen, dass der US-Dollar relativ stark war gegenüber anderen Währungen, hat man sich dazu entschieden und committed, andere Währungen massiv aufzuwerten. Darunter natürlich auch der japanische Yen. Und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist das wirklich über Nacht teilweise um 20-25% aufgewertet gegenüber den US-Dollar. Und da Japan ja natürlich eine exportgetriebene Nation ist, hat dann die Bank of Japan relativ schnell versucht, dagegen zu steuern und hat die Zinsen massiv gesenkt. Also wir reden da wirklich von ungefähr, ich glaube, 7% Zinsen am Anfang auf gut 2%. Und dadurch wird natürlich relativ viel Liquidität gewonnen. Und leider, muss man sagen, hat Japan diese Chance nicht genutzt und hat es nicht in produktive Industrieinvestitionen betätigt, sondern es ist eigentlich so der Kern der, ich würde jetzt sagen, fast einer beispiellosen Assetpreisinflation. Wir alle kennen die Geschichten von dieser Bubble. Dieser japanischen Bubble, die dann rigoros einfach geplatzt ist und jetzt gut fast 40 Jahre gebraucht hat, um neue All-Time-Highs wieder zu erreichen. Ich glaube 1989 ungefähr war dann die Spitze dieser Blase. Da hat zum Beispiel, muss man sich vorstellen, der japanische Aktienmarkt 40-45% des globalen Aktienmarkts ausgemacht.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Eigentlich amerikanische Verhältnisse, so wie wir sie jetzt haben. Und ja.
Das ist auch manchmal so, dass man diese Narrative, die teilweise präsent waren, dass man die, glaube ich, gar nicht mehr sich heute so bewusst macht und dann auch eigentlich daraus schließen könnte, dass ich sowas auch schnell wieder drehen kann. Weil ich glaube, so, was hast du gesagt, 89? Da war doch sogar diese Theorie da, dass die japanischen Banken, waren doch, glaube ich, die größten Unternehmen der Welt, dass die irgendwann quasi die halbe Welt übernehmen. Das war doch, glaube ich, dieser Gedankengang, der da, das Narrativ, genau, was präsent war.
Genau, also so eine meiner Lieblingsbeispiele ist halt NTT, die Nippon Telegraph and Telephone Company, deren Marktwert hat den kombiniert der 5 größten damaligen US-Aktien überstiegen. Also wir reden doch von AT&T, IBM, Exxon, GE und GM. Also eigentlich absurd. Und natürlich irgendwann waren die Bewertungen an den Börsen so hoch, dass diese Liquidität dann auch natürlich in Immobilien geflossen ist. Und da habe ich natürlich auch ein wunderbares Beispiel. Zum Beispiel der Kaiserpalast in Tokio. Der Grund war mehr wert als der komplette Bundesstaat Kalifornien zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, die absolute Absurdität war dann, es erinnert mich so ein bisschen an diese NFT-Bubble, die wir vor zwei, drei Jahren hatten. Als dann quasi die Immobilienpreise auch zu hoch war, hat man halt angefangen, alles Mögliche zu verbriefen und börsennotiert zu handeln. Es wurden zum Beispiel auch Golfmitgliedschaften teilweise zu absurd hohen Preisen im Millionenbereich gehandelt. Also absoluter Exzess.
Parallele ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, als ich deinen Pitch gelesen habe. Aber es ist eine interessante Parallele, weil ich weiß noch, ich habe einen Podcast gehört. Ich glaube, das war hier bei Tim Sänger, bei Investor Stories. Da war jemand da, der felsenfest gesagt hat, alles wird in 3 Jahren ein NFT sein. Also wirklich alles, was wir machen. Sprich wirklich auch deine Mitgliedschaft bei Payback und sowas wird alles NFT sein und du kriegst dann irgendwann, keine Ahnung, über NFTs dein Mercedes, wenn du oft genug bei Globus einkaufst oder bei Aldi einkaufst und sowas. Das war total verrückt und hat sich auch nicht realisiert, wie wir gerade merken. Also, aber nee, es ist eine interessante Parallele tatsächlich. Es ist auch spannend, dass es immer mal wieder solche Zyklen gibt, wo sowas präsent ist.
Ja. Immer wieder. Ich meine, zurzeit sind auch andere Sachen, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht. Kamera ist ein bisschen schlecht. Ich sammle auch zum Beispiel Pokémon-Karten. Also der Markt ist zurzeit auch absolut irre. Also komplett irre.
Stopp, Moment. Okay, kannst du eine Zahl dranhängen? Weil ich habe einen Cousin, der tatsächlich auf jeden Fall im 6-stelligen Bereich ist an Pokémon-Karten. Also vom Wert her.
Also ich glaube, ich habe es jetzt bei meinem letzten Quartalsupdate, ich twitter ja nicht so viel, aber jetzt in meinem letzten Quartalsupdate, so das kurze Mal, ich habe ein alternatives Asset, das ist year-to-date gut, mittlerweile 40% im Plus. Also meine Sammlung ist hoch 5-stellig mittlerweile. Ist absolut irre.
Ich habe, glaube ich, angefangen mit Pokémon-Karten, aber leider auch wieder irgendwann aufgehört. Also in der Grundschule im Alter von 8, 9 oder sowas war bei mir präsent Pokémon-Karten. Kurz davor waren es die Diddle-Blöcke. Ja, auch wir Männer haben Diddle-Blätter gesammelt tatsächlich. Ja.
Kann ich mich erinnern, ja.
War bei mir präsent und leider habe ich dann bei Pokémon-Karten irgendwann aufgegeben. Und aber ich hatte, glaube ich, in meinem allerersten Booster-Pack, das ich gekauft habe, hatte ich hier Simsala drin und der war, glaube ich, schon... sehr, oder es wäre heute sehr, 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 sehr wertvoll, tatsächlich.
Teilweise wirklich absurde Preise. Ja. Aber eigentlich zurück zum eigentlichen Thema. So ziemlich an der Spitze von dieser Assetpreisinflation, die wir da in Japan gesehen haben, hat dann Anfang der 90er Jahre auch die Bank of Japan gegengesteuert und wieder einen Zinserhöhungszyklus eingeleitet. Folge war natürlich, die Blase ist geplatzt. Das hat jetzt natürlich andere Probleme mit sich gebracht, vor allem, weil halt natürlich die Vermögenswerte abgewertet haben, die diese Firmen auf dem Balance Sheet gehabt haben und gegenüber standen halt reale Verbindlichkeiten, die dann teilweise recht hoch verzinst waren wieder. Und eigentlich kann man davon sprechen, dass ganz Corporate Japan eigentlich technisch insolvent war. Also es ist wirklich für dieses Unternehmen dann in die 90er Jahre ums pure Überleben gegangen und es hat dazu einen Paradigmenwechsel im japanischen Management geführt. Das Ziel war dann nicht mehr Gewinnmaximierung, sondern wirklich das pure Überleben des Unternehmens und das hat sich fortgesetzt, auch als die Bank of Japan die Zinsen dann wirklich auf null gesenkt hat. sie haben keine Kredite mehr angenommen und sämtliche freien Cashflows sind eigentlich in die Tilgung und in die Bilanzreparatur gesteckt worden. Gut, Mitte der 2000er waren eigentlich die meisten Bilanzen soweit wieder saniert, dass man eigentlich wieder operativ hätte gut wirtschaften können, Shareholder wieder einen Return zu sprechen, aber das hat man einfach nicht getan. Stattdessen hat man exzessive Barreserven aufgebaut. Und das Ganze ist, das Management, die Mentalität des Managements ist wirklich nur auf pures Überleben getrimmt. Man hat dann auch angefangen, über Kreuzbeteiligungen aufzubauen. Das nennt sich ein Keiretsu-System. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sonst muss man es mir verzeihen. Und diese Überkreuzbeteiligungen dienen halt hauptsächlich als Schutzschild gegen aktivistische Investoren. Das war das Hauptziel. Und eigentlich sind wir dann jetzt schon fast in der Jetztzeit.
Wenn du sagst, über Kreuzbeteiligung, kannst du mal ein bisschen ins Detail gehen, was das konkret bedeutet?
Also ich hätte vielleicht das beste Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist jetzt kein japanisches Unternehmen, aber das wäre Novartis und Roche zum Beispiel. Die haben eine klassische Überkreuzbeteiligung. Ich glaube, Novartis besitzt 25% von Roche und Roche besitzt um die 25% von Novartis. Dadurch hast du halt eine gewisse Sperrminorität und kannst halt vor allem aktivistische Investoren nach außen halten.
Tut sich keiner an. Kein Aktivist tut sich sowas an. Wenn du halt so einen Großen mit dabei hast, dann weißt du genau, das wird schwierig beim AGM. Ja.
Eben, ja. Und am Ende haben wir halt dann jetzt so grundsolide Unternehmen an der Börse mit unglaublich soliden Balance Sheets. Aber im Gegensatz zum westlichen System fokussieren sie halt nur auf Erhalten des Status Quo. Und der Markt hat eigentlich mit einer jahrzehntelangen Multiple Depression reagiert.
Ja, so kennen wir ja alle Japan, oder so kenne ich zumindest noch Japan. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, 2024, 2022 ging es, glaube ich, los, dass ich Japan häufiger gelesen habe. Ich glaube, hier auch unser Twitter-Andi ist doch auch häufiger. Ja. Also der Twitter-Andi, dessen Account gerade gehackt wurde, wie man an seinen tollen Posts mit seinen, was war es, Lambos und Villen, die er kauft, gerade merkt. Ja. Aber er ist doch, glaube ich, auch hier Japan interessiert. Zusammen mit dir, meine ich. Ich habe da mehrere Posts gesehen. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben auch einige Überschneidungen.
Ja.
Auch Keiretsu.
Was ist das?
Die Überkreuzbeteiligung. Aber
ach so, ja.
Ich denke mal, der Umfang ist ein anderer.
Hast du gemerkt? Direkt das neu genannte Wort nicht verinnerlicht. Ich muss das nochmal wachgerufen bekommen. Okay, ja.
Ja. Also Japan gibt jetzt lange Zeit das Value Trap und das ist wirklich zu Recht. Ja, also in 2014, 2016 mit dem damaligen Premierminister, mit Shinzo Abe, hat natürlich versucht, das ein bisschen gegenzuarbeiten, aber diese waren nicht wirklich Reformabsichten, das war eher unverbindliche Empfehlungen und die hat so gut wie keiner angenommen. Aber 2022 hat die Tokyo Stock Exchange angefangen, jetzt wirklich ernsthaft die Reformen einzuführen. Und zwar haben sie angefangen, eigentlich neue Segmente an der Börse einzuführen. In Summe eigentlich drei. Das Prime-Segment, Standard-Segment und das Growth-Segment. Das Growth-Segment ist eigentlich uninteressant. Es ist wirklich dafür gedacht, für Startups, dass sie sich gut kapitalisieren können, sie die Möglichkeit haben. Aber zum Beispiel dann auch für, sag jetzt mal, mein Investment-Case interessanter sind das Standard- und das Prime-Segment, weil wirklich Vorgaben gemacht werden, wie viel Prozent Free-Float muss man haben, wie viele Member müssen unabhängig im Board sein, englische Berichte müssen gebracht werden und so weiter. Das Ganze ist aber jetzt nicht zu verstehen als ganz hartes Kriterium, also du musst das jetzt sofort umsetzen, sondern da ist schon eine Roadmap dahinter, man hat Zeit. Oder die Tokyo Stock Exchange ein Preis-Buch-Verhältnis über 1 und ein Return on of Equity von mindestens 8%. Hat am Anfang auch nicht wirklich gefruchtet, muss man so sagen. Ein paar wenige haben sich dazu committed, aber die am meisten haben das ignoriert. Deshalb hat dann im Januar 2024 die DSE tatsächlich eskaliert. Und ist der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, diesen Change auch wirklich wahrzunehmen und gedacht habe, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, Japan-Exposure aufzubauen.
Wenn du sagst,
sie haben,
genau, wollte ich gerade fragen, was heißt denn eskaliert?
Ja. Blame and Shame Liste monatlich veröffentlicht. Und das ist jetzt der Punkt, ich glaube, das ist für westliche Investoren etwas, was man fast nicht verstehen kann, warum das eine Eskalation ist. Also in Japan ist die Bewahrung des öffentlichen Gesichts, das ist schon sehr, 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 sehr ernst zu nehmen. Ich sagte, wir können uns das nicht vorstellen, vor allem nicht in der heutigen Zeit, wo, ja, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber so ein orangener Clown Sachen von sich gibt. Heute das, morgen das, in einer Stunde wieder das und das. Das wäre in Japan tatsächlich undenkbar. Es ist jetzt kein herausragender Film. Aber zum Beispiel der Last Samurai kann ich mir an eine relativ gute Szene erinnern, wo ich glaube, wie heißt der Tom Cruise, da diesen japanischen Offizier quasi das Messer entgegenschiebt und sagt, wenn du mit deiner Schande nicht leben kannst, dann nimm dir dein Leben. So in die Richtung. Und so ernst muss man das tatsächlich nehmen.
Ist auf jeden Fall eine sehr kollektivistische Kultur, wo man als quasi Zahnrädchen in der Gesamtgesellschaft auf jeden Fall, daran ist der Wert bemessen. Das ist ganz anders als bei uns. Es gibt diese Kulturdimension und ich glaube, Deutschland ist eher individualistischer, zumindest so, wie wir jetzt leben. War sicher vor 60, 70 Jahren etwas anders als jetzt, aber Japan ist auf jeden Fall kollektivistisch, China auch. Ja, Thailand total kollektivistisch in der Hinsicht und erzählt dein Wert in der Gesellschaft ist quasi das Wichtigste für dich. Also, dass du als Teil dieser großen Masse wahrgenommen wirst und nicht da irgendwie besonders hervorstichst.
Und also zumindest mal im Prime-Segment ist jetzt nicht das Segment, wo ich meine Unternehmen raussuche, weil das sind halt dann doch eher mehr Large und Blue-Chip-Aktien. Ich muss jetzt kurz meine Unterlagen schauen. Ich habe sie irgendwo notiert. Ich komme sie jetzt aus dem Kopf nicht mehr her. Haben aber Zeiter veröffentlicht von dieser Blame and Shame Liste. Mittlerweile 95% der Firmen sich tatsächlich committed, etwas zu ändern. Vor allem den Abbau dieser Überkreuzbeteiligungen. Es gibt kaum mehr große Firmen, wo diese Überkreuzbeteiligungen überhaupt noch stehen.
Ja, Blame and Shame, das erinnert mich so auch wieder so ein bisschen an China. Da gibt es doch, glaube ich, auch dieses öffentliche Shaming, wenn du dich irgendwie nicht als guter Bürger bewiesen hast, dann wurde doch teilweise wirklich dein Bild in U-Bahnen und sowas tatsächlich gezeigt, dass du kein gutes Mitglied der Gesellschaft bist und irgendwelche Verstöße begangen hast. Also ich glaube, das ist auch wirklich aus unserer Perspektive ist das super schwer nachzuvollziehen. Und Japan ist jetzt ja auch kein autokratischer Staat im Gegensatz zu China. Deswegen ist das nochmal, glaube ich, auch was ganz anderes, wie man das wahrnehmen kann. Aber allein das reicht aus, tatsächlich, dass Unternehmen sich bewegen, also dass es so eine Liste gibt.
Tatsächlich. Und also dieser ganze Plan der DSE ist auch eher mehr eine Art Roadmap. Man hat auch angekündigt, es weiter zu verschärfen, bis hin zum gezwungenen Delisting von Firmen.
Das sind schon sehr konkrete Konsequenzen. Ja.
Ja, das auf alle Fälle.
Aber wie wertest du das ganz grundsätzlich? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage. So ein Eingriff vom Staat, so konkret, also sehr tiefgreifender Eingriff, wenn es um Delisting geht, in so ein Segment, das ja eigentlich quasi der feuchte Traum von Kapitalisten ist, die Börse, wo man quasi so hier Wilder Westen-mäßig unterwegs sein kann. Wie wertest du das?
Also in diesem Fall tatsächlich positiv.
Ja, verstehe ich.
Weil das Management dieser Firmen, die haben meistens keine Exposure, die haben keine Anteile an Firmen, das sind reine Salarymen, CEOs oft, die bekommen ihr jährliches Gehalt und ich sage jetzt mal, wir als Shareholder werden halt außen vor gelassen. Und wenn der Markt nicht funktioniert, dann darf doch der Staat ohne weiteres eingreifen, vor allem regulierend, bis es funktioniert. So sehe ich das zumindest.
Diese Überkreuzbeteiligung haben ja eventuell auch den anderen negativen Effekt, dass die Firmen eher weniger sich gegenseitig Konkurrenz machen werden, sodass insgesamt die Konkurrenzsituation in Japan dann wahrscheinlich abgeschwächt war. Und das kann man als Volkswirtschaft ja auch nicht wollen.
Sehe ich auch so, ja.
Es ist auch noch eine spannende Verstrickung oder eine Folgeerscheinung von dieser Verstrickung, dass wahrscheinlich auch die typischen Markthebel, dass die so nicht funktionieren, wie wir das gerne hätten.
Was wir ja gesehen haben, ist, dass allgemein die Indizes in den letzten Jahren sich gut entwickelt haben, wieder in Japan. Obwohl die Zinsen gestiegen sind, obwohl die Inflation nach langer Zeit wieder steigt und dementsprechend auch die Zinsen. Denkst du, es hängt in erster Linie mit diesen Reformen der TSE zusammen oder was könnten die Gründe dafür sein?
Naja, es wäre jetzt dann irgendwo Confirmation Bias, aber ich denke ja. Ganz klar. Wir haben irgendwo halt einen Punkt, wo etwas geändert wird und mit der Absicht, dass es besser wird und es wird besser, dann würde ich das dem jetzt einfach einmal zuschreiben. Ja. Kann natürlich auch viel einfach nur die Hoffnung von, ich sage jetzt, ausländischen Investoren sein, dass sich was ändert und deshalb halt eben die Preise auch nach oben gegangen sind.
Ja, klar, so realistisch das wissen wir am Ende nicht. Ja, es ist Kausalität und Korrelation. Das ist am Ende wissen wir es ja nicht. Ich glaube, Japan ist auch allgemein ein bisschen populärer wieder geworden, vor allem als Reiseland hier im Westen. Man hört ja nur noch links und rechts Leute, die jetzt ihren Urlaub in Japan gebucht haben und
ich war sehr populär tatsächlich geworden. Selber letztes Jahr. Das
trägt vielleicht dazu bei. Ach,
du warst in Japan?
Ja, letztes Jahr.
Wo genau?
Also, wir haben eigentlich eine Rundreise gemacht. Nicht die klassische, es gibt ja diese Gold Route von Tokio mit dem Shinkansen nach Hiroshima und weiter nach Fukuoka, beziehungsweise dann wieder retour. Tokio haben wir auf alle Fälle mitgenommen. Ich meine, eine der größten Städte der Welt muss man mal gesehen haben. Wir sind aber relativ kurz vor Tokio, vor Hiroshima ausgestiegen, in einem wirklich kleinen Krach. Das heißt, fällt der Name jetzt nicht mehr ein, sorry. Auf alle Fälle ist das der Beginn bzw. das Ende, je nachdem von welcher Richtung man kommt, über eine relativ bekannte Radroute, der Shimanano Kaido heißt der. Es ist direkt eine Küstenstadt, da gibt es vorgelagerte Inseln, die sind alles mit Brücken verbunden, ungefähr 75 Kilometer Gesamtstrecke, an die sind wir abgeradelt. Wäre unglaublich schön gewesen. Also auch als Value-Investor, ich bin geizig, deshalb haben wir die Nebensaison genommen. Juni und Juni ist Regenzeit in Japan. Ich muss sagen, wir hatten 3 Tage Regen und 2 von diesen 3 Tagen waren wir auf dem Rad. Entsprechend durchnässt waren wir, weil absagen konntest du das nicht mehr. Aber ja. Dann sind wir weiter mit der Übernachtfähre zurück nach Osaka, haben uns Osaka angeschaut und sind dann nach Nagoya. Nagoya ist eine eher unbekannte Stadt in Japan, obwohl es die 4 größte ist. Was ich mir sagen habe lassen, sie wird in Japan spöttisch als Japans Parkplatz bezeichnet, weil dort der Firmensitz von Toyota ist und auch Gründungsstadt von Toyota. Wir haben uns diese Stadt ausgesucht, weil eine Freundin von mir ist ausgewandert. Die lebt in Japan, die lebt in Nagoya. Und dann haben wir uns noch einen schönen Erholungsurlaub in Hakone. Das ist, ich würde es fast behaupten, dass Tirol von Japan, da haben wir quasi noch relaxed und sind dann nach Hause. Also war unglaublich schön, möchte auch unbedingt wieder hin. Alleine schon die Qualität des Essens ist unbeschreiblich. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, auch wir hier in Tirol haben außergewöhnlich gute Qualität am Essen, aber ich glaube, in Japan würde man das wegschmeißen. Das darfst du da nicht servieren.
Ja, es hat wahrscheinlich einen Grund, warum die Japaner so lange leben. Ich glaube, es ist das Land mit der höchsten Lebenserwartung. Also ich glaube, tendenziell auf jeden Fall. Also es gibt da sehr viele Rentner, die die Rentenkasse lange belasten.
Ja, ich meine, wenn du schon Fisch zum Frühstück bekommst, gewöhnungsbedürftig, aber unglaublich lecker.
Ich glaube, das ist auch mit das, wo es bei den meisten Deutschen mangelt, Omega-3. Wenn ich sage Omega-3, sehe ich häufiger fragende Gesichter. Also ich supplementiere es tatsächlich jeden Tag. Heute nicht, ich habe es vergessen, ich bin im Hotel, habe es nicht mitgenommen. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Thema, was man beachten sollte.
Ja.
Auf jeden Fall Japan super. Ich war noch nicht da, aber ich bin mit Japan schon während des Studiums, während der Schulzeit, habe ich mich super viel damit beschäftigt, weil Japan ja auch eine super spannende Geschichte hat. Denn Japan hat sich ja, ich glaube, 300, 400 Jahre komplett abgekapselt vom Rest der Welt. Die haben gesagt, nein, Industrialisierung hier nicht und sowas und haben quasi jeden, der, glaube ich, an der Küste angelandet ist, der wurde ja tendenziell schlecht behandelt, sage ich jetzt mal. Was heißt, wurde teilweise auch hingerichtet. Die wollten ihre Kultur so stark schützen, dass sie tatsächlich alle Einflüsse von außen bis in, glaube ich, sogar Mitte des 19. Jahrhunderts abgelehnt haben, bevor dann Portugiesen, Niederländer, Franzosen, Amerikaner, Deutsche, dann tatsächlich Japan nach und nach verwestlicht haben. Also teilverwestlicht haben, ja. Also super spannende Geschichte. Einzigartig, soweit ich auch weiß. Ja.
Genau. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Mindestens einmal im Leben sollte man das gesehen haben. Auch wenn man, sagen wir jetzt mal, die Standardroute fährt oder nur die Ballungsräume sieht. Aber es ist auch Rural Japan ist, ja.
Ja.
Also es war ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis.
Glaube ich dir. Gut, jetzt haben wir ja noch ein paar Fragen allgemein zu Japan, oder beziehungsweise du warst ja noch gar nicht mit deiner Makrolage fertig, ne?
Eigentlich schon. Aber über was wir noch nicht gesprochen haben, ist eigentlich mein Ansatz.
Mhm.
Wir haben sie eigentlich nur mal kurz erwähnt. Also ich verfolge einen Basket-Ansatz, weil ich bin in der Regel ein relativ fauler Mensch, was sowas angeht. Ich schreibe selber eigentlich so gut wie keine Write-Ups. Es hat mal einen gegeben, der hat nicht so gut funktioniert, zumindest für mich, bevor ich ausgestiegen bin. Mittlerweile funktioniert er ja ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach nicht die Zeit, mich so tief reinzufuchsen wie du, Christian. Funktioniert nicht, deshalb habe ich mir einen Ansatz genommen, der funktioniert, ohne großartig tief recherchieren zu müssen. Und deshalb verfolge ich eigentlich einen Basket-Ansatz. Das heißt, ich habe aktuell, ich glaube, zwischen 30 bis 35 Positionen an japanischen Unternehmen, die hauptsächlich das Kriterium erfüllen, Preis, Buch, Verhältnis weit unter 1, seit Jahrzehnten profitabel und schütten Dividende aus. Also ich will mich im Endeffekt gegen meine Unsicherheit damit absichern.
Warum genau diese Kriterien oder wie wird das deinem Wunsch nach gegen Unsicherheit absichern gerecht?
Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir werden jetzt dann ein, zwei Unternehmen da besprechen, sehen werden, wenn wir ein Buchverhältnis von 0,5 haben bei Cash Polster von teilweise 80% des Market Caps, da ist die Downside halt schon sehr gering. Muss aber sagen, letztes Jahr habe ich bei Trumps Liberation Day, ja, da habe ich nicht gut reagiert, weil ich war extrem überrascht von diesem massiven Sell-off, auch bei diesen günstigen Aktien. Also wenn man denkt, die haben teilweise tatsächlich noch stärker abverkauft als größere, teurer bewertete.
Hast du eine Erklärung dafür, warum das so war? Also aus heutiger Sicht?
Ich würde jetzt einfach sagen, reine Liquidität. Da, sie sind halt sehr illiquide und wenn da jemand raus will, da braucht es halt, also von den Volumina her war jetzt kein erhöhtes Volumenaufkommen. Da hat halt einfach jemand um jeden Preis verkauft. Das wird halt mit der Grund gewesen sein. Leider habe ich mich da teilweise auch hinreißen lassen und habe, ich glaube, gut 50-60% reduziert teilweise. Hat mich am Ende massiv viel Rendite gekostet in dem Jahr. Aber ich habe dieses Jahr aus meinem Fehler gelernt. Ich habe dieses Jahr beim Iran-Krieg genau gar nichts getan, außer nachzukaufen. Ich glaube, gestern sind wieder zwei Unternehmen hinzugekommen.
Japan oder woanders? Ja.
Natürlich Japan. Also alles, was anders ist, also ich bin da wirklich angewiesen auf die Ideen von anderen. Es ist jetzt nicht meine Stärke, selber Ideen zu generieren. Wie ich meine Stärke sehe, ist halt, Ideen von anderen zu lesen, zu verstehen und für mich abzuwägen, macht der Case Sinn und ja.
Was aber auch kein Problem sein muss, also wir haben da vor kurzem erst drüber gesprochen, hier in so einer Investorenrunde, dieses Heavy Lifting, dass du quasi nichts anderes machst als Filings zu lesen und sowas, das muss nicht zwingend zum Erfolg führen. Da kann auch sehr frustrierend sein, wenn man monatelang braucht, bis man einen neuen Case findet. Und es ist viel besser, ich sag's ja immer wieder, sucht euch eine Investorenrunde, mit der ihr euch austauscht, wo ihr neue Cases auch von anderen Leuten bekommt. Sonst wird das sehr, sehr ermüdend. Und auch Cases zu beurteilen, ja, von anderen Leuten, kann viel, viel lukrativer sein, als selbst welche zu entwickeln. Weil ihr habt quasi schon jemanden, der für euch die Vorarbeit gemacht hat. hat und sagt, hey, das ist ein spannender Case, guck dir den bitte an. Und dann musst du nichts weiter machen, als das nachzuvollziehen und nachzuprüfen. Aber jeden Tag Filings zu lesen und zu sagen, ja, nee, die Aktie ist es dann auch nicht. Und das Wochen- und Monatelang, das kann super ermüdend sein und auch nicht zielführend, was die Rendite angeht. Von daher muss das nicht verkehrt sein.
Gut, dann gibt es noch einen Zusatz. Ich glaube, das habe ich, weil ich dir den Pitch geschickt habe, nicht dazu gesagt. Bin ich jetzt echt gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet, alle beide. Also ich fahre einen Basket-Ansatz auf Margin. Ich leihe mir Yen relativ günstig. Interactive Broker hat da sehr, 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 sehr gute Konditionen. Also je nachdem, wie groß mein Volumen dann ist, notiere ich zwischen 1,7 bis 1,5%, die ich zahle. Und suche mir deshalb auch bewusst Unternehmen raus, die schon ewig Dividende zahlen, viel Cashpolster haben, damit diese Kosten Minimum Faktor 2 geschützt sind. Ist ein riskantes Spiel, auf alle Fälle. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Du denkst, die Dividende wird im Schnitt immer die Zinszahlung überhöhen, die du im Zweifel leisten musst.
Genau.
Ja, das, so, dass du unabhängig vom Kurs wärst.
Das ist eigentlich mein Ansatz. Ich habe feste Kriterien. Also sobald quasi meine Dividendenrendite unter 1,5%, unter 1,5-fachen von meinen Zinskosten, die ich zu leisten habe, fällt, baue ich auch massiv ab.
Stellst du ja aber auch, dass der Kurs quasi mindestens stagniert?
Richtig.
Okay. Das heißt, du bist aber grundsätzlich wahrscheinlich ein Investor, der sehr stark downside-orientiert ist, dass die Downside maximal limitiert ist, sonst würde das so nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja. Also,
da wäre ich
am
Liberation Day auch nervös geworden.
Ja, dito. Ich habe noch nie auf Margin gehandelt. Denke auch häufiger drüber nach, weil es halt wirklich auch Vorteile hat, wenn du mal eine Situation siehst. Denke an Regis. Regis war ein perfektes Beispiel für, okay, es ist alles klar jetzt eigentlich aus meiner Perspektive. Jetzt heißt es, es war ja wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Und jetzt heißt es reinbuttern, das, was du hast. Und bei mir war das halt dann nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Aber die Gefahr ist halt auch da, dass du manchmal auch Situationen siehst, wo du denkst, das ist jetzt der Zeitpunkt reinzubuttern und du übersiehst irgendwas. Davor habe ich zu viel Angst, also zu viel Respekt, so muss man es beschreiben. Aber ich habe nicht den gleichen Ansatz wie du, deswegen ich verstehe, warum du das etwas anders betrachtest bei Unternehmen, wo du rein auf Basis der Bilanz sagen kannst, hier ist die Downside sehr limitiert. Also ich verstehe den Gedankengang. Ja.
Grundsätzlich kommt dann dazu, bin halt dann relativ befreit von Opportunitätskosten. Weil ich halt warten kann. Im Endeffekt werde ich das Warten bezahlt, wenn man es jetzt sehr, sehr positiv formulieren will.
Da höre ich aber dann raus, oder lese ich das dann richtig, wenn irgendwann quasi diese Imbalance im japanischen Aktienmarkt aufgelöst wird, mit den niedrigen Buchwerten und den Dividendenrenditen, wenn die jetzt aufgelöst wird, dann würdest du auch von deinem Margin-Kauf abrücken?
Ja.
Okay,
also definitiv. Also das ist im Endeffekt die große Strategie dahinter, also große Strategie, die Strategie dahinter.
Ja. Okay,
das
sind die Gedanken
auf jeden Fall. Also ich mache das auch immer wieder. Ich habe zum Beispiel einige Positionen, die habe ich de facto eigentlicherweise verkauft. Die haben ihr Preis-Buchwert-Verhältnis von 1 erreicht. Sehe da nicht großartiges Wachstum dahinter, dann verkaufe ich mehr als meinen Einsatz. Löse quasi die Gewinne und lass den Rest tatsächlich dann mitlaufen.
Das klingt auf jeden Fall im Rahmen dessen, dass du auf Margin handelst, nach einem sehr konservativen Ansatz.
Versuche mich vor allen Problemen fernzuhalten, die das mit sich bringt.
Das machst du tatsächlich. Machst du das nur in Japan? Oder
das mache ich nur in Japan.
Okay, spannend. Also finde ich, dann zeugt das von einem gewissen Maß an Selbstkontrolle, auf jeden Fall.
Ja. Na eben weil halt in Japan, also ich sehe in Japan eben genau diese einmalige Chance, wo man das machen kann. Wir haben eine Diskrepanz bei kurzfristigen Zinsen plus die Chance auf diesen Re-Rating. Da lässt sich dann schon gut Rendite machen damit. Ich muss auch sagen, es war jetzt auch in den letzten 2 Jahren in Yen gesehen, die Renditen, die ich erzielt habe, weit besser als mit den anderen Picks. Also dieser Low-IQ-Ansatz funktioniert relativ gut.
Spannend, okay. Jetzt eine Frage, die musst du nicht beantworten, aber magst du teilen, wie gut das funktioniert hat im Sinne von Rendite?
Letztes Jahr waren ungefähr, also ich track es nicht so penibel, wie du. Ich lasse mir den Interactive Broker Report
der,
raus und
schon teilweise besser ist, als Portfolio Performance, der ist Weltklasse. Ja.
Relativ gut. Ich war bei einer Rendite letztes Jahr bei 37%. Minus in Euro sind halt dann nur mehr 20% ungefähr übergeblieben, weil der Yen leider massiv abgewertet hat, was aber gleichzeitig für mein Risikomanagement relativ gut ist, weil natürlich mein Lohn in Euro wesentlich weniger wert ist und quasi das Collateral, das dagegen steht, dadurch aufgewertet hat. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Aber ich sag mal so, für jemanden, der Vollzeit eigentlich was anderes macht, ist das sehr, 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 sehr gute Rendite. Also ja, beeindruckend.
Auch dieses Jahr, also aktuell mein Portfolio, ich meine, das kann ich erwähnen, jetzt das Quartal geteilt. Aktuell bin ich ziemlich genau auf plus minus null, wobei Japan halt wieder gut 12-13% schon wieder im Plus ist. Also es funktioniert. Im Endeffekt in Euro gerechnet bringt es mir aktuell relativ wenig. Aber ja, kann sich und wird sich ändern.
Ja, spannend. Also finde ich total interessant. Dann ist ja die Frage, was machst du dann, wenn Japan irgendwann nicht mehr so dasteht, wie es jetzt dasteht? Aber ja, normalerweise der Investor, der sehr hemdsärmlich unterwegs ist, der findet neue Opportunities. Aber finde ich jetzt super interessant tatsächlich. Ich habe mich ja vorher überhaupt nicht mit der Thematik Japan beschäftigt. Und als ich es gelesen habe von dir, auch deine drei Pitches, als ich die gelesen habe, dachte ich auch so, okay, vielleicht doch nochmal einen näheren Blick wert. Ja. Also vor allem, weil es halt auch sowas ist, was gar nicht so stark Bilanz- und Cashflow-mäßig getrieben ist, sondern ganz andere Herangehensweisen hat mit einer sehr geringen Downside. Weil ich habe jetzt auch gerade einen Case, da geht es auch darum, passiert die Übernahme nicht. Aber die Downside ist halt so, dass die Aktie sich wahrscheinlich halbieren würde, wenn die Übernahme nicht passiert. Ja, und das ist hier, höre ich schon raus, ist was ganz anderes. Wenn du halt Preis-Buchwert unter 1 hast, super viel Cash, stabile Bilanz, stabile Earnings, dann ist das natürlich die Downside eine ganz andere. Also, ja. Auf jeden Fall eine schöne Herangehensweise. Gut, aber ich würde sagen, du kannst uns jetzt auch eigentlich deine Aktien, die du mitgebracht hast, sind ja gleich drei an der Zahl.
Also, ich habe stellvertretend drei Aktien ausgewählt, relativ zufällig. Mir geht es eigentlich darum, so ein bisschen zu zeigen, welche Opportunitäten eben im japanischen Markt vorkommen und wie die aussehen können. Die erste Aktie, die ich mitgebracht habe, heißt Lonseal Corporation. Der Ticker ist 4224. Und also was macht Lonseal? Es ist ein Hersteller von Kunststoffprodukten. Das Kerngeschäft ist hauptsächlich PVC-Bodenbelege, wasserdichte Folien für Dächer und antimikrobielle und antivirale Wandmaterialien zum Beispiel. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Spezialfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. Eigentlich das erste Problem, was Lonseal schon mit sich bringt, das ist, sie sind sehr stark vom japanischen Bausektor abhängig. Und da wir in Japan, ich meine, das Thema ist bekannt, wir haben eine schrumpfende Bevölkerung, der Neubaumarkt stagniert, beziehungsweise ich würde fast sagen, es ist ein klassischer Declining-Market.
Ich habe es tatsächlich mal nachgeschaut. Japan schrumpft, glaube ich, jedes Jahr um 1 Million schrumpft die Bevölkerung, was absoluter Wahnsinn ist für so eine Industrienation. Da sind wir in Deutschland ja durch die Zuwanderung noch ganz gut bestellt, aber Japan, das ist schon heftig. Also das wird sich natürlich auch brachial auf die Infrastruktur auswirken. Also es kann ja gar nicht anders sein.
Ja. Vor allem, es könnte sich ja durchaus beschleunigen mit der neuen Premierministerin. Die fahren jetzt einen relativ härteren Kurs gegen Einwanderer. Also die Kriterien, dass du bleiben darfst, sind relativ hoch. Also sie besetzen ein gewisse Japanischkenntnisse voraus. Und ja, ich meine, man hört es immer wieder, es werden immer mehr, Gastarbeiter einfach wieder abgeschoben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Baumarkt, vor allem der Neubaumarkt in Japan, dem wird es in den nächsten Jahren nicht so gut gehen.
Deswegen, also das, was so in der Geschichte von Japan verankert ist, sieht man auch jetzt in der Gegenwart, dass sie nach wie vor eher skeptisch sind gegenüber Zuwanderern. Du bist gekommen als Tourist, aber geh dann bitte danach auch wieder. Das ist so das, was ich von Japan wahrnehme. Sie sind sehr freundlich, also ich war noch nicht da. Quatsch. Aber bitte danach auch wieder abreisen. Ja.
Ja. Ja. Allerdings ist Lonsin halt, es ist ein Paradebeispiel für ein NetNet. Also NetNet bedeutet, also das Cash plus die liquiden Mittel plus die kurzfristigen Forderungen abzüglich aller Verbindlichkeiten übersteigt das Market Cap. Damit wir wissen, in welcher Region wir uns da bewegen. Also das Market Cap ist derzeit bei, ich glaube, ca. 9,5 Milliarden Yen. Das sind ungefähr die 50, 60 Millionen Euro. Sie haben so gut wie gar keine Schulden, wenn dann nur kurzfristig mit Lieferanten, und haben 7,7 Milliarden Yen in Cash, also fast 80% des Market Caps. Wir kamen eigentlich bei denen auf ein Preis-Buch-Verhältnis von circa 0,4 bis 0,5. Also man kann eigentlich schon Buffett-esque den Euro da wirklich für 40 Cent bis 50 Cent kaufen. Zusätzlich zahlt Lonsil eine stabile Dividende von 70 Yen. Das ist beim jetzigen Kurs circa 3,5% Dividendenrendite. Warum glaube ich jetzt, dass wir hier ein Re-Rating sehen werden? Weil Lonsil eine relativ interessante Struktur hat. Und zwar ist es eigentlich eine Tochterfirma vom Mutterkonzern Tosho Corp. Das ist ein klassischer Chemiekonzern. Im Bereich, glaube ich, waren Batterien und ja, glaub, generell Batterie und Halbleitertechnik. Tosho hält ca. 38% der Anteile, ist aber im Prime-Segment notiert. Das heißt, sie sind gezwungen durch die TSE-Reform, dass sie ein Preis-Buchwert-Verhältnis über 1 bekommen. Da sind sie noch nicht. Und sie haben sich ja öffentlich ganz klar committed, dass sie das abbauen wollen. Also wenn man jetzt bei Lonsil drauf hofft, dass die sich auch zu diesen DSE-Reformen committen, das wird eher nicht passieren. Sind einfach kleines Management, zeigt absolut gar kein Interesse. Der CEO ist bestellt vom Mutterkonzern und ist eigentlich ein Verwalter. Viel mehr macht er nicht. Also der Case ist da definitiv nicht, dass Lonsil sagt, hey, wir machen das jetzt so, wie die DSE uns das vorschlägt, und wir bauen diese Unterbewertung ab. Ganz im Gegenteil, der Case ist eigentlich, dass die Mutter fast gezwungen ist, dass sie Lonsil von der Börse nehmen. Weil sie halten relativ viel Anteile, sie haben diese Anteile auf dem Balance Sheet, sie haben ein Preis-Buchwert-Verhältnis von immer nur unter 1. Und vor allem die DSE mag keine Mutter-Tochter-Konstellationen. Das ist ganz klar kommuniziert, und wir sehen ja immer mehr Auflösungen. Der Case dahinter ist, selbst wenn jetzt Lonsil nicht für ein Preis-Buchwert-Verhältnis von 1 rausgekauft wird, das glaube ich ja nicht, das wird nicht passieren. Aber für ein gewisses Premium, das sie bezahlen werden, ist es für Tosho immer noch relativ gut, weil sie sofort Zugriff auf die 7,7 Milliarden Yen Cash haben. Dass sie bekommen sie im Endeffekt eigentlich gratis.
Jetzt eine Frage habe ich noch, weil das ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer interessant, weil du hast ja gerade gesagt, es ist ein NetNet. Und wenn wir so ein NetNet in den USA sehen würden, wäre das wahrscheinlich ein Unternehmen, das negative Cashflows hat, vielleicht ein Dying Business, das so im Turnaround ist. Wie sieht es denn hier aus?
Ja, das haben wir da eigentlicherweise nicht. Also operatives Geschäft funktioniert. Eigentlich bekommst du das operative Geschäft wirklich nur als Bonus obendrauf. Man hat jetzt auch mit dem letzten Quartal Preiserhöhungen tatsächlich durchdrücken können. Deswegen haben wir relativ hohen Gewinn gehabt. Ich glaube, der war fast 30-40% höher als gegenüber Year on Year. Wir haben auch, glaube ich, minimalen Umsatzwachstum. Das würde jetzt eher mehr vernachlässigen. Weil es ist ein Declining Market. Und wie gesagt, das operative Geschäft ist eigentlich uninteressant. Also der Case ist rein nur, Lonsil wird von der Mutter aufgekauft.
Ich denke halt nur normalerweise, wenn du net irgendwie in der, sag ich mal, westlichen Aktienwelt triffst, dann ist meist so, dass die Uhr tickt und dass irgendwann klar ist, okay, das muss jetzt klappen innerhalb von 3-4 Jahren, sonst ist die Geschichte vorbei, weil dann ist das net auch kein net mehr, weil halt es ist halt eher das Prinzip Melting Ice Cube, ja, dass nach und nach das operative Geschäft wegschmilzt. Das ist ja hier ganz anders. Also das kann man ja schon mal sagen. Wir haben ein profitables Unternehmen, das sogar Wachstum hingelegt hat teilweise. Und das ist ja schon mal außergewöhnlich und spricht auch für deine Downside-Orientierung.
Ja, also Lonsing ist für mich jetzt nicht der Case, der auf Wachstum aus ist, beziehungsweise ein gnadenlos gutes operatives Geschäft hat. Das ist eigentlich nur das Zuckerl obendrauf. Meine Cases, so wie ich sie auswähle, können sich natürlich im Laufe der Zeit einfach wandeln. Wenn sie jetzt zum Beispiel nicht rausgekauft werden, aber das operative Geschäft natürlich dann irgendwo steigt, dann würde das automatisch auch natürlich höhere Multiples wieder
wahrscheinlich
würde sich dann so oder so positiv entwickeln, ja. Mhm. Ich habe überlegt, als ich mir das angeschaut habe, wie wahrscheinlich ist denn dieser Katalyst oder wie wahrscheinlich ist eine Übernahme von Toso? Und das konnte ich nicht wirklich beantworten, denn Lonsale macht ja nur 1% der Market Cap aus von Toso ungefähr. Das heißt, es mag absolut sinnvoll sein, die komplett zu übernehmen. Aber ob das dann auch passiert, da wird dieses 1% die Nadel nicht bewegen. Aber aus der anderen Perspektive, also aus deiner Perspektive, dass man das in einem Basket hat und 80% der Lonsdale Market Cap durch Cash eigentlich abgesichert sind, das heißt, die sollten eigentlich nicht mehr als 20% mal fallen, außer operativ passiert irgendwas Schlimmes. Macht es ja total Sinn, ja.
Kannst du nochmal jetzt, sage ich mal, prägnant zusammenfassen, was aus deiner Sicht für eine Übernahme spricht? Also, dass sie, ja?
Also, was für eine Übernahme spricht, ist einfach der Druck der DSE. Mutter-Tochter-Geflechte sollen aufgelöst werden. Passiert auch zunehmend immer häufiger. Es gibt jetzt keine, das muss ich jetzt sagen, es gibt keine Äußerung von Dojo, dass sie Lonsdale übernehmen werden, weil dann würde der Preis natürlich wesentlich höher stehen, als er es jetzt tut. Aber ja, natürlich kann es dann auch passieren, dass das nicht passiert, dass wir hier eine Übernahme haben. Aber natürlich, wie jeder andere Case, ist dann halt irgendwann vorbei. Und dann würde ich mich natürlich auch trennen. Ich meine, wenn sich das jetzt nicht abzeichnen würde, macht es auch keinen Sinn, die weiter zu halten, egal wie günstig sie sind.
Woran erkennst du dann, dass der Punkt zum Ausstieg da ist? Das ist ja eine spannende Frage, weil jetzt, du hast, glaube ich, in deinem Pitch auch geschrieben, du hast ja eine Dividendenrendite, die gleicht das so ein bisschen aus, die gesamte Thematik. Du hast ein profitables Unternehmen, verstehe ich alles. Aber an welchem Punkt wäre für dich dann der Zeitpunkt erreicht, zu sagen, ah, okay, jetzt ist der Case tatsächlich nicht aufgegangen, hier muss ich jetzt raus?
Ich finde das jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, ganz ehrlich gesagt.
Deswegen frage ich dich das, Benjamin.
Ja, natürlich. Also, meiner Meinung nach würde es halt Sinn machen, wenn Dojo wirklich länger über einen Preis-Buchhaltungsverhältnis von 1 handelt, weil dann haben sie keinen Grund, das aufzulösen. Wenn das passiert, dann werde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich die noch weiterhalte, die Dividendenrendite hin oder her. Da macht es dann keinen Sinn, weil dann ist der Case eigentlich gestorben. Würde ich
Was
jetzt sagen.
Verstehe ich. Was ist denn der Hebel von der TSE gegen Toso, damit sie tatsächlich diese Übernahme machen? Also was wäre ein konkreter Hebel? Warum sollten die daran interessiert sein, diese Übernahme zu machen?
Sind wir wieder bei der Blame-and-Shame-Liste im Endeffekt. Also ich weiß nicht, ist das westliche Investor echt schwer zu begreifen, was dieser öffentliche Druck mit einem Unternehmen machen kann. Mhm. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an einen Commercial Spot von einem Eishersteller in Japan. Der hat nach über 20 Jahren das erste Mal seine Preise um 20 Yen angehoben. Also wir sprechen da zusammen im Cent-Bereich. Das komplette Management hat sich öffentlich, quasi als Werbespot, bei der Bevölkerung entschuldigt, dass sie jetzt die Preise anheben müssen. Wird es bei uns so nicht geben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich die Deutsche Bahn hinstellt und sagt, mal Entschuldigung, wir müssen da jetzt Ticketpreise um, weiß ich nicht, 10% erhöhen, tut uns leid. Wird nicht passieren. Das ist halt einfach öffentlicher Druck.
Hast du denn das Gefühl, dass das auch, also natürlich, sonst würdest du das nicht machen, aber ich weiß nicht, hast du irgendein Beispiel, wo man sehen kann, wie dieser öffentliche Druck tatsächlich gewirkt hat? Also, dass man wirklich konkret nachvollziehen kann, wie Unternehmen sich da bewegt haben in die Richtung. Aber im Prinzip ist dein gesamter Case ist ja eben dieses Beispiel.
Es wäre eigentlich dieses Beispiel, die DSE, meine veröffentlicht regelmäßig Reports, wo man halt eben auch sieht, die Auflösungen von Mutter-Tochter-Gesellschaften und diese Zahl ist konstant am Steigen. Ich würde jetzt als Argument nehmen, wir sehen es ja schon. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das bei Lonsil dann auch passiert. Oder es wird halt komplett verkauft. Das kann natürlich auch passieren.
Ich glaube, was wir da wirklich begreifen müssen, um diesen Case zu verstehen, ist einfach diese kulturelle Dynamik. Und dass es tatsächlich so ist, dass in manchen Kulturen es auch so ist, wenn von oben herab irgendwie eine gewisse Kultur verbreitet wird mit entsprechenden Konsequenzen, die für uns vielleicht gar nicht so greifbar sind als Konsequenzen, dann gibt es tatsächlich auch Kulturen, die sagen, okay, dann steuern wir jetzt mit, wenn unsere Führungsebene das so vorgibt. Gerade in kollektivistischen Kulturen ist das auf jeden Fall so, ja.
Würde ich auch sagen, gerade in Japan, vorher waren alle super konservativ, jahrzehntelang. Und wenn sich das bei den Größeren ändert, dann ziehen die anderen eben nach. Scheint einfach so zu sein. Also ich hatte auch mal geschaut, hier der MSCI Japan, der ist auch schon bei einem KGV von 18 und Preisbuch von 1,8. Das ist dann wahrscheinlich vor allem der Prime Standard, beziehungsweise alles. Aber der ist eben relevanter drin. Das heißt, da passiert ja auch was.
Spannend. Aber wenn das Florian gerade so sagt, ist das so, dass du jetzt quasi die Nachzügler rausgepickt hast, Benjamin? Weil wenn der MSCI Japan schon da an dem Level ist?
Müsste man sich jetzt den MSCI Japan im Detail anschauen, wie der zusammengestellt ist. Kann ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Glaube, dass da auch relativ viele Technologiekonzerne einfach drin sind, die von Haus aus ein sehr hohes Preis-Buchverhältnis haben und relativ viel Software as a Service auch haben. Wäre natürlich jetzt eine Erklärung, warum dann im Durchschnitt das Preis-Buch-Verhältnis relativ hoch ist. Und man muss halt natürlich auch sagen, es gibt auch halt den Buffett-Effekt. Ich meine, Buffett hat investiert in diese Handelskonglomerate schon vor Jahren, ich glaube, das ist jetzt auch 4 oder 5 Jahre her. Und wenn ein Buffett investiert, dann zieht er halt auch Kapital an.
Gibt es denn auf jeden Fall.
Ich habe gerade mal geschaut, es sind schon die üblichen hier, Toyota, Hitachi, Sony und so, die da dominieren. Ein paar Semi-Werte, Halbleiterhersteller sind noch dabei, aber ja.
Ganz kurz, wenn es einer von euch weiß, wie sieht es denn bei Toyota aus? Weil Toyota ist für mich das japanische Unternehmen überhaupt. Wie ist da der Buchwert? Das ist nicht zufällig.
Gar nicht, okay. Auf dem Schirm.
Ja. Hätte ich jetzt überrascht.
Viel zu groß.
Same, ja. Würde ich niemals anschauen. Ja, genau.
Leider.
Eine Frage habe ich noch an dich, weil das haben wir vielleicht noch nicht so ganz rausgearbeitet. Diese Überkreuzverflechtung. Warum, du hast es schon angeschnitten, aber warum ist das der TSE ein Dorn im Auge?
Es behindert halt einfach Shareholder Returns. Würde ich jetzt ganz einfach so sagen.
Aber kannst du die Kausalitätskette aufmachen? Weil im Prinzip ist es ja Prinzip wie Lehnsherr und Vasallen. So ungefähr würde ich das ja fast sehen hier. Ja.
Naja, solange ich über Kreuzbeteiligungen habe, muss ich keine aktivistischen Investoren zumindest keine Anträge zulassen, weil ich habe ja mit denen zusammen, sage ich jetzt einmal, irgendwelche Sperrminoritäten und kann das alles verhindern. Und wenn die aufgelöst sind, dann macht das halt auch vor allem Platz für aktivistische Investoren.
Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil Aktivisten ja häufig auch kritisch betrachtet werden, auch nicht ohne Grund. Da gibt es ja auch ganz fiese Mittel, die die teilweise anwenden, dass sie quasi wie Geheimdienste haben, die Schmutz über CEOs ausgraben. Aber grundsätzlich ist das ja ein Marktbereinigungseffekt, dass sie Ineffizienzen tatsächlich versuchen zu beseitigen. Natürlich nicht aus uneigennützigen Gründen, aber da ist auf jeden Fall in Japan, scheint da sehr hoher Nachholbedarf zu sein. Okay. Ja, auf jeden Fall, den Case habe ich auf jeden Fall so in der Herangehensweise verstanden. Jetzt hast du uns ja noch 2 weitere Cases mitgebracht. Wie sieht's denn da aus?
Genau. Den zweiten, den ich mitgenommen habe, der heißt Marufuji Sheet Piling. Mit dem Ticker 80, die ist jetzt bei mir selber nicht, 8046. Der ist interessanterweise eigentlich das totale Gegenteil von Lonsil. Zufälligerweise eigentlich fast, also in einem ähnlichen Sektor unterwegs. Und zwar ist es ein hochspezialisierter Hersteller von sogenannten Stahlspundwänden. Die hat man sicher schon mal gesehen, wenn irgendwelche Tiefbauarbeiten sind oder Straßenarbeiten. Das sind dann meistens diese gewellten Stahlwände, die man halt zum Abstützen von Wänden oder im Brückenbau, wenn man das Fundament gießen muss, verwendet, um halt eben Feuchtigkeit draußen zu halten. In Japan wird das hauptsächlich verwendet, natürlich, um auch die Küstenlinien zu sichern. Ich meine, Japan hat Meer ohne Ende. Und Das Interessante ist halt aber, dass halt dieser Stahl, den sie verwenden, der landet halt nicht im schrumpfenden Bausektor, sondern eigentlich in einem wachsenden Bereich, und zwar den Katastrophenschutz und die Infrastruktur. Und so der entscheidende Wachstumstreiber ist da dieser sogenannte National Resilience Plan, der 2011 nach Fukushima ins Leben gerufen worden ist. Und es geht halt dabei um die langfristige und vor allem eine konjunkturunabhängige Billionen von Yen, die da in diesen Katastrophenschutz gesteckt werden. Und davon profitiert halt Marufuji gewaltig. Der gesamte Markt ist eigentlich ein Oligopol. Es gibt nicht viele Mitbewerber, die kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Es gibt große Anbieter wie zum Beispiel die Geckos oder Marukan Lease, aber die sind strukturell zum Beispiel der Konzerntöchter von anderen. Wobei Marufuji tatsächlich komplett unabhängig ist. Ja, gibt es keine Überkreuzbeteiligungen, da gibt es keine Muttergesellschaft, die sind komplett eigenständig am Markt. Sie sind nicht Marktführer, das muss man aber auch dazu sagen. Marktführer Hirose Holdings, der agiert ebenfalls eigenständig, hat aber meines Erachtens einfach das Problem, dass der versucht, Geschäft ins Ausland zu bringen, und das kann teilweise halt dann recht kostspielig sein. Also für mich ist Marufuji a Pure Play als Infrastrukturprogramm, und das Ganze aber zu einer wirklich Deep Value Bewertung.
Wie ist denn die Bewertung?
Market Cap sind wir bei 18,9 Milliarden Yen ungefähr, so 19 Milliarden, sind ungefähr 110 bis 120 Millionen Euro. Und so ein Preis-Buchwert-Verhältnis von ungefähr 0,6. Und zusätzlich nur, nimm es normalerweise nicht ganz gern her, ein Vorwart-KGV von 10, weil sie die Jahresprognose angehoben haben. Da können wir im Endeffekt, also wie man merkt, gehe nicht wirklich tief in die Zahlen. Also es ist für mich sehr, sehr oberflächlich, weil eben, wie gesagt, der Case bedingt einfach nur, dass dieses Preis-Buchwert-Verhältnis besser wird und der Rest ist Zuckerl obendrauf, sozusagen. Mhm. Wir haben trotzdem ein relativ starkes Quartal gehabt, ich glaube ein Umsatzgrowth von ungefähr 10-12% und operativer Gewinn ist tatsächlich um fast 50% gestiegen, weil man eine gewisse Preissetzungsmacht einfach hat, weil es nicht so viele Mitbewerber gibt und dadurch die Margen auch relativ gut steigern hat können. Was Marufuji halt auch macht, ist, sie haben sich komplett committed zu diesen DSE-Reformen und sie setzen die auch um. Und das merkt man eben. Also sie nicht nur investieren sie quasi ins Kerngeschäft, sie haben zum Beispiel, sie investieren in automatische Reinigungsanlagen, weil sie verkaufen nicht diese Stahlspunzwände, sondern sie vermieten sie. Ist natürlich ein hochlukratives Geschäft. Und eben haben jetzt auch eben in so automatisierte Reinigungsanlagen investiert und das erhöht natürlich langfristig auch die Marge irgendwo. Wenn ich weniger Personal brauche, funktioniert vermutlich relativ gut, würde ich sagen. Zusätzlich hat Marufuji ganz klar die Ankündigung kommuniziert, dass sie faules Cash abbauen wollen und zusätzlich sogar für ein japanisches Nehmen aktuell eigentlich fast undenkbar moderate Verschuldung nutzen wollen, um zumindest einmal den Return of Equity hochzubekommen. Und das Ganze ist jetzt dann nicht nur ein leeres Gefasel, wie man es dann oft meinen kann. Am 13.03. haben sie einen 5:1 Reverse Stock Split angekündigt und auch als Payout Ratio auf 35% erhöht. Weißt du, du bist jetzt kein Freund von Dividenden, aber in meinem Fall ist es natürlich sehr nett.
Ganz kurz am Rande, wie ist denn eigentlich mit hier mit Quellensteuer? Oder wie komfortabel ist denn aus deutscher Sicht allgemein die Dividende aus Japan, wenn du jetzt privat
anlegst? Das kann ich dir nicht sagen, als Österreicher, weil ich habe keine Ahnung von deutschen Steuern.
okay, aber wie komfortabel ist es denn für dich?
Also, da ich einen Steuerberater habe, der das für mich macht, ist hier das mir
tatsächlich. Es ist lustig, wie oft ich den Satz gestern Abend gehört habe von verschiedensten Leuten, wo ich auch dachte, die sind tief drin im Thema und gesagt, ich habe einen Steuerberater.
Ja. Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wirklich Blödsinn sage. Ich meine, es wird mir jetzt wahrscheinlich irgendwer von den Zuhörern dann korrigieren. Ich glaube, Österreich hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Japan. Das heißt, ich zahle meine 27,5% insgesamt.
Okay.
Die ich halt bezahle.
Moment, 27,5 ist eure Kapitalertragssteuer in Österreich?
Yes. Ja.
Okay. Das seid ihr ja gar nicht so weit weg von uns. Das ist ja gerade mal 1%, 1,5% mehr oder so, ne? Ja. Mhm. Moment, aber dürft ihr Verluste verrechnen mit Gewinn in Österreich? Ich glaube, Andi hat mal irgendwas gesagt, wo ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das war total negativ für den Privatanleger. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ja.
Ja, also es gibt einen Verlustausgleichstopf, aber ich glaube, ich darf keine Verluste gegen Dividenden rechnen. Das nicht, aber halt gegen andere Gewinne.
Ja, ja, gut. Das,
wie gesagt, ja, ich habe einen Steuerberater, der sagt mir im Endeffekt kurz vor Ende der Saison, hey, du hast ein bisschen zu viel Gewinne gemacht, schau mal, dass du ein bisschen was negativ verkaufst.
Stopp, das ist ja noch eine interessante Frage. Müsst ihr auch vorauszahlen, wenn ihr Kapitalerträge hattet, hohe Kapitalerträge in einem Jahr, müsst ihr dann fürs nächste Jahr vorauszahlen?
Ja, kann man aber aussetzen lassen. Das habe ich jetzt tatsächlich machen müssen, weil meine Vorauszahlungen, ich könnte sie nicht mehr leisten, ohne um ans Portfolio zu gehen, sagen wir es einmal so. Also 2024 war extrem gut. Ich glaube, bei dir war es ja auch unglaublich gut.
Ja, ja,
gutes
ja.
Jahr.
Ja.
Und ja.
Ich gebe die Steuer jetzt erst ab. Ich bin gespannt, was das Finanzamt bei mir sagt. Ja, aber noch
ein Großteil davon war privat. Ich habe es auch erst vor kurzem abgegeben und war sehr, sehr teuer. Ja.
Ja.
Aber hat er da den Vorteil für mich, ich habe einen gewissen, ich sage jetzt mal, Steuerstundungseffekt, weil ich halt nicht sofort abgezogen bekomme. Was er dann bei einem steuereinfachen Broker, zum Beispiel Flatex, würden die das automatisch machen, aber da bin ich zum Beispiel weg, weil kein Zugang zu dem, was ich haben will, und die machen es ja teilweise falsch.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich, auch so Konditionen, wo sie von jeder Dividende irgendwie einen gewissen Betrag einbehalten oder sowas.
Ja, ich glaube, es ist ein Sockelbetrag. Ich glaube, das haben sie aber mittlerweile einkassiert.
Haben sie gemerkt, dass das nicht so eine gute Idee ist? Okay. Ja, ich glaube nicht, die ganzen Dividendeninvestoren waren davon keine Fans. Ich glaube, es waren 5 € oder sowas, die grundsätzlich eine Dividende einbehalten werden. Nee, okay. Okay, ja. Das war jetzt ein kleiner Abschweifer in Richtung österreichisches Steuerrecht und so weiter.
Und davor
ja, dazu. Bitte. Also ich habe mal geschaut, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Japan hat Deutschland auch, und die Quellensteuer sind 15,3% für Japan. Also
15,3%?
15,3.
Okay. Okay, gut. Also jetzt alle, die zugehört haben und können sich jetzt hier dank Florian schon mal gedanklich damit auseinandersetzen, was dann auf sie zukommt. Aber nee, Doppelbesteuerungsabkommen ist das wichtigste Wort in der Hinsicht, gibt es, haben wir gerade gehört, das ist das Relevante. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir den Faden haben fallen lassen.
Wie hieß nie?
Marufuchi,
genau.
Ja, die Namen sind ein bisschen schwierig auszusprechen für uns.
Ja, Marufuchi. Du hattest die starke Gewinnsteigerung bei denen angesprochen. Was denkst du, woher das kommt oder wie nachhaltig das ist? Oder bist du gar nicht so tief eingestiegen?
Also die Margenerweiterung, ich tue mir ein bisschen schwer, das wirklich einzuordnen, aber ich würde schon sagen, dass die nachhaltig ist. Ich meine, weil sie vermieten ja, sie vermieten und verkaufen nicht. Ich meine, das hat halt natürlich großen Vorteil. Sind sie dadurch ja relativ unabhängig an den Rohstoffmärkten? Also muss jetzt nicht teuer Stahl einkaufen. Ganz im Gegenteil, wenn der Stahlpreis jetzt sogar sinkt und ich vermiete das, hat das eigentlich keinen Einfluss. Ganz im Gegenteil, es wäre eigentlich sogar positiv, als zumindest die CapEx-Investitionen reduzieren würde, die sie dann tätigen müssen.
Stimmt, und gestiegene Energiekosten, die den Stahl teurer machen würden, fallen erstmal auch nicht an, zumindest für den Bestand, den sie haben. Hm, okay. Sollte ich mir vielleicht doch nochmal genauer anschauen.
Ich habe mir gerade den Aktienkurs angeschaut. Ist der Aktienkurs, also der ist ja schon sehr, sehr stark gestiegen, muss man sagen. War das jetzt primär, war das allgemein Teil deiner übergeordneten Basket-Geschichte, dass deswegen der Aktienkurs gestiegen ist, oder waren es primär die operativen Gewinne?
Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beiden. Ja. Es wird eine Kombination aus beiden sein. Also operative Geschäft ist sehr, sehr gut. Wir haben, ich würde sagen, das operative Geschäft ist vor allem langfristig gesichert. Gleichzeitig macht man Reformen. Und was man auch sagen muss, Japaner stehen sehr auf Dividendenerhöhungen. Das merkt man. Vor kurzem ein Unternehmen gehabt, das hat einen Aktienrückkauf in der Höhe von 25% angekündigt. Was macht der Kurs? Steigt um 20% und nicht weiter. Also total schräg. Dann wird aber die Verdoppelung von einer Dividende angekündigt, sondern dann schießt es durch die Decke. Also Japaner stehen sehr auf Dividenden.
Bin ich immer mit Matthias Schrade, habe ich ja lange diskutiert. Ich glaube, das letzte Telefonat ging 70 Minuten oder sowas, wo ich mit ihm diskutiert habe, also hier von der Pharma, der CEO, wo ich meine, hier, Matthias, versteh das alles, Deutschland und alle lieben die Dividende, aber gerade ihr in eurer jetzigen Situation solltet ihr eigentlich sagen, Buybacks. Und dann sag mal, ja, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das ist ja ein privates Gespräch, aber ich habe am Ende verstanden, warum er als deutscher CEO von einem deutschen Unternehmen sagt, die Dividende ist besser. Und scheinbar ist da Japan ähnlich.
Ja, und ich begrüße es natürlich auch in meinem Falle. Sowieso.
Glaube ich dir.
Also ja.
Auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Kurs. Also ich habe jetzt mal geschaut, hier auf Sicht der letzten 3 Jahre sind wir hier um 117% gestiegen. Und auf Sicht von einem Jahr ist es eigentlich noch beeindruckender, weil da sind wir hier bei 70% Kurssteigerung. Und die ist sogar ein bisschen zurückgekommen, wahrscheinlich aufgrund der Makrolage. Aber
ist auch ziemlich genau mein Einstiegskurs gewesen. Also ich kann mich nicht beschweren, das muss ich ganz klar sagen. Und trotzdem sind sie immer noch günstig. Das muss man ja dazu sagen, trotz dieses.
Und auch spannend, dass es eigentlich wieder so diese typische Old Economy ist, weil darüber haben wir hier gestern, wie gesagt, ich bin ja mit ein paar Investoren, bin ich unterwegs und da haben wir gestern auch drüber diskutiert und da habe ich auch gesagt, alles, was früher so als, sage ich mal, sexy wahrgenommen wurde, sprich Technologie, Software und so weiter, mache ich heute einen großen Bogen drum und schaue eigentlich lieber an der Old Economy und dass man da halt auch super schön von dieser Sektorrotation profitieren kann. Ne? Und das ist ja auch wieder so ein ganz klassisches Beispiel für eine sehr langweilig aussehende Aktie auf Basis des Geschäftsmodells und konntest du super tolle Renditen rausholen. Ja. Also deswegen finde ich das besonders interessant, auch tatsächlich.
Ja.
Sollen wir zur dritten Aktie übergehen?
Das können wir gerne tun. Ich muss fast sagen, die TOC Corporation, 8841. Ich muss fast sagen, es ist eigentlich meine Lieblingsaktie, weil die zeigt so diese absolut absurden Bewertungsabschläge fast am besten.
Das ist gut, Benjamin, weil ich wollte gerade sagen, das ist die Aktie, bei der ich am skeptischsten war. Deswegen bin ich gleich...
Zu Recht.
Ja, das freue ich mich schon gleich drauf.
Absolut zu Recht, aber es ist auch gleichzeitig meine Lieblingsaktie, weil es halt eben sinnbildlich für diese absolute Absurdität steht. Also, was ist TOC? Eigentlich ein Immobilien- und Großhandelsunternehmen. Punkt und viel mehr brauchen wir fast gar nicht mehr drüber reden. Operativ läuft gut, Umsatz steigt ein bisschen, operativer Gewinn ist massiv gestiegen, hat aber den Grund durch das Abblasen des Neubaus, das sind relativ viele Kosten eingespart worden, schlagt sich natürlich auf den operativen Gewinn dann in die Folgequartale nieder.
Was für ein Neubau?
Um den geht es eigentlich. Also TOC hat ein relativ großes Immobilienportfolio und ich ziehe eigentlich diesen ganzen Case nur an einem einzelnen Gebäude auf. Und zwar geht es um das TOC Building in Tokio. Das steht in dem Bezirk Gotanda. Das ist einer der teuersten Bezirke in ganz Japan. Und im Endeffekt ist das eigentlich wirklich in die Jahre gekommen, ein Komplex aus Messehallen, Einzelhandels- und Büroflächen. Was jetzt so spannend ist an diesem ganzen Fall, ist, dass eigentlicherweise der Marktwert nur des Grundstücks höher ist als das Market Cap. Allerdings sieht man das nicht in der Bilanz. Kurz zu die Randdaten. Also DOC hat ein Market Cap von 90 Milliarden Yen, das sind ungefähr 500 Millionen Euro. Also das ist dann schon, auch für meine Verhältnisse, sehr groß schon. Und hat ein Preis-Buch-Verhältnis von nur 0,8. Ist jetzt im ersten Blick
ganz schön teuer etwas für deine Verhältnisse.
Für meine Verhältnisse etwas teuer. Aber man muss wissen, die Immobilie steht zum Anschaffungswert drinnen. Und der war vor weit über 30, 40 Jahren. Und es hat nie eine Aufwertung gegeben. Wir haben mal das Ganze nochmal genauer angeschaut. Was bekomme ich denn in diesem Bezirk, in Gotanda, bekomme ich denn da so viel Quadratmeter Bau? Wirklich jetzt nur Baugrund. Im Durchschnitt bekomme ich ungefähr 3,4 Millionen Yen pro Quadratmeter. Und in bester Lage fast 8 Millionen.
10 Euro, wie viel?
Müsste ich jetzt kurz ausrechnen. Ich habe es jetzt...
Faktor, nee, was, finde, das ist, glaube ich, ein Beispiel von 9,8 Milliarden, das waren dann, glaube ich, 50 Millionen Euro oder sowas, ne? 9,8 Milliarden Yen waren 50 Millionen Euro, glaube ich. Hast du, finde, irgendwie eine Umrechnung mal gehabt bei einer Aktie?
Gib mir eine Sekunde. Wären wir bei, also in bester Lage bei ungefähr 40.000 Euro.
Okay. Das ist schon sehr sportlich.
Japan hat, ja, ist sehr sportlich. Japan hat relativ wenig Baugrund. Ja. So, jetzt ist natürlich die Kernfrage ist, steht das in bester Lage oder nicht? Ja, steht es. Also ganz klar. Steht direkt an der Gotanda-Station, ich glaube, zwei Blocks weiter. Man kann, das Problem ist, also das Unternehmen weist nicht aus, was intern die Bewertung dieses Grundstücks ist.
Mhm.
Deshalb kann man jetzt eine eigene Annahme machen. Ich habe jetzt mal Annahmen gemacht von Average-Preis bis hin zur Bestlage. Dann bewegen wir uns nur für einen Grund beim Wert zwischen 74 bis 170 Milliarden Yen.
Was? 30? Nee, Moment.
90 Milliarden Yen ist aktuell das Market Cap. Man muss aber jetzt dazu sagen, wo ich euch
okay.
den Pitch geschickt habe, ist die Aktie ungefähr 30% tiefer gestanden.
Okay. Ging ja schnell.
Also da tut sich was.
Ja.
Also, um das Ganze jetzt zu erklären, was diesen Case eigentlich so spannend macht. Doc ist im Besitz der Otani-Familie, denen gehört ungefähr 52% des Unternehmens. Warum ist jetzt Doc wirklich so günstig bewertet? Ich sage jetzt, jeder, der ein bisschen Ahnung dann irgendwo von Immobilien hat, sieht, da sind ja viel mehr Werte da, wieso ist der Kurs so niedrig? Die Sache ist die, die Otani-Familie hat eigentlich den Kapitalmarkt echt hart verbrellt. Die haben vor, ich glaube, 2024 versucht, freches Lowball-Offer zu machen und das Ganze von der Börse zu nehmen. Also das Offer war irgendwo bei 790 Yen. Es hat natürlich einen riesen Aufschwung der Minderheitsaktionäre gegeben und dieses MBO ist auch dann, hat auch nicht stattgefunden.
Dann Stopp, haben sie es zurückgezogen oder ist es ins LTM
reingegangen? Sie haben es zurückgezogen, okay. Ja. Dann hat man angekündigt, man möchte das ganze, dieses Stockbuilding erneuern und einen hochmodernen Wolkenkratzer hinsetzen. Und der ist jetzt im Frühjahr 24, sind diese Pläne aus Preisgründen gestoppt worden. Ja. Stattdessen renoviert man jetzt halt nur und macht keinen Neubau mehr. Ja, dieser Neubau wäre natürlich auch ein super Katalysator gewesen, zumindest etwas von dieser Wertschöpfung auf den Aktienkurs zu bringen. Daraufhin hat die Aktie natürlich relativ stark abgewertet. Ich habe dann, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, fast das Low erwischt. Ich bin bei 690 Yen eingestiegen.
Bevor ich es vergesse, warum dieser 30% Anstieg? Ich habe mir gerade den Aktienkurs angeschaut, der ist eigentlich so verlaufen, mit ein paar Schwankungen. Und jetzt auf einmal die 30% nach oben. Gab es einen konkreten Grund?
Es gibt einen Grund, ja. Und zwar, also es gibt eigentlich zwei Gründe. Und zwar im Februar hat Doc tatsächlich einen Buyback von 5,3% der ausstehenden Aktien angekündigt, um den Preis zu stützen. Wo ich mich dann wieder frage, ist das ein Commitment, dass die Aktie tatsächlich unterbewertet ist?
Mhm.
Könnte natürlich einen anderen Grund haben, auf den wir dann, glaube ich, später noch kurz eingehen müssen. Und April ist in Japan immer die heiße Phase für Aktionärsanträge. Am 30. Mai wäre das Annual Meeting und im April werden diese Anträge eben eingebracht und man vermutet, dass deshalb auch der Kurs zusammen mit diesen Buybacks steigt, weil man halt erwartet, dass etwas passieren wird. Was macht jetzt diesen Case so interessant? Weil man das Management ist, sie wollen keine Shareholder, sie wollen sie verbrellen, eigentlich wollen sie uns verarschen, ganz klar, muss man so sagen. Es hat aber also aktivistische Investoren haben da tatsächlich Blut geleckt. Allen voran Murakami. Das ist quasi der Vater des aktivistischen Investierens in Japan. Dem gehören mittlerweile, also der über verschiedene Vehikel, circa 5-6% mittlerweile akkumuliert und hat damit tatsächlich eine Sperrminorität.
Was
und
geht
wir
denn
haben,
damit ja? einher mit der Sperrminorität in Japan? Also was sind denn die konkreten Konsequenzen für das Unternehmen, wenn du so einen Investor hast, der diese Sperrminorität erreicht hat? Also, oder was kannst du blockieren, theoretisch damit?
Also was kann ich blockieren? erstens einmal, eigentlich blockieren kannst du mit 5% nicht viel. Aber du hast andere Rechte. Du hast ab 3% hast du eben das Recht auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Konten. Und alleine das ist halt was, weil, wie wir wissen, also die Giordani-Familie will uns ja für blöd verkaufen. Die sagen, der Grundstück, das ist nichts wert. Jetzt ganz übertrieben gesagt, ist das die Aussage. Und also dieser Murakami kann auf alle Fälle in die Bücher reinschauen. Der kann auch externe Gutachten verlangen und einsehen. Und bin mir ziemlich sicher, dass diese Transparenz dann als Waffe genutzt wird. Zudem, ab 1% kannst du auch schon Anträge auf der Hauptversammlung einbringen. Generell, also um das Squeeze-out zu verhindern. Ich meine, das wäre jetzt der Worst Case, gell, für mich als Investor oder für alle, die dann da investiert sind. Brauchst du in Japan 33,4%, dass du um das verhindern und blockieren kannst. Genau.
Okay,
aber die Giordani-Familie hat ja nur 52%. Das heißt, denen fehlen nur ungefähr 15%. Glaube, du hast in Centrotec investiert, oder? Also ich sehe da ein bisschen parallel. Ja. Ja, genau. Also es könnte sich tatsächlich so ein Fall da ergeben. Ja. Also wenn man Kampf zwischen aktivistischen Investoren und eben der Besitzerfamilie.
Okay, aber die rechtliche Handhabe von der Besitzerfamilie wäre über den Squeeze-Out quasi, den Buchwert zu realisieren für sie selbst, dass sie sich das quasi in die Tasche stecken. Und genau. Andere Wege gibt es quasi, klar, okay, können Angebot machen an alle anderen Aktionäre, dann wenn die annehmen, ist natürlich auch eine gute Idee.
Richtig.
Okay, verstehe.
Richtig. Also das letzte Angebot war bei 790 Yen. Darunter wird der Kurs nicht mehr fallen. Das
wo stehen wir denn gerade? Ah, okay. Ja.
Gleichzeitig,
ja, wir sind gerade bei 1026,
gleichzeitig,
ne?
Gleichzeitig hat die Giordani-Familie, so wie ich es mitbekommen habe, quasi sie committed, dass der Grund ja ist vielleicht doch ein bisschen mehr wert, als sie das reingeschrieben haben, so um die 1100 Yen pro Share.
Nur für das eine Grundstück, okay. Okay.
Ja, also das ist so.
Also das höher als so das, was sie gerade an. Ja.
Das ist so aktuell dieses Zugeständnis, das wir bekommen haben, mehr oder weniger. Wenn du mich jetzt fragst, gell, ich glaube, wir werden beim General Meeting wieder ein Angebot bekommen und ich vermute, dass das mindestens bei den 1500 Yen sein wird.
1500?
Das ist das, was ich vermute. Weil ich glaube,
also 50% von ihr knapp, 40, ja.
Ja, weil das wäre relativer, würde jetzt sagen, also gefühlt ist das ein Sweet Spot, wo auch ein aktivistischer Investor sagt, was, okay, ich bin jetzt seit knapp 1,5-2 Jahre dabei, was will ich? Also mein Internal Rate of Return ist echt gut, nehme an. Könnte ich mir gut vorstellen. Andererseits natürlich, was mich jetzt ein bisschen stört, ist tatsächlich dieses Buyback. Weil, also dadurch, ich tue mir bei solchen Fällen tatsächlich ein bisschen schwer, die einzuschätzen. Ich weiß nicht, ich glaube, da bist du der klügere Kopf.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Habt ihr schon häufiger daneben gelegen? Ja.
Also mich stört es einfach aus dem Grund, weil jetzt sieht, wir reduzieren halt wieder den Free Float. Gell? Das heißt, diese Giordani-Familie kommt halt, wenn sie das so durchziehen, sehr nahe, gell, an ihren Squeeze-Out.
Natürlich, ja, natürlich. Taktik, die hier Guido Krass auch bei Centrotec gefahren hat, ja, über Buybacks seinen Anteil auch zu erhöhen und hat da ja raffiniert das Unternehmenskapital verwendet und nicht sein eigenes, war auf jeden Fall ein spannender Case aus der Betrachtung her. Ja. Verstehe, dass du das ambivalent betrachtest mit dem Buyback.
Andererseits stützt es natürlich an Kurs. Kurs steigt. Aber es kann natürlich jetzt auch ein Vorbote sein, dass die Giordani-Familie sagt, okay, wir machen den Sack da jetzt zu, wir kaufen uns das am Markt zusammen und dann aus die Maus. Aber wäre ja an und für sich
Thema.
Nicht schlecht.
Aber ja. Wie ist denn das Squeeze-Out-Szenario in Japan im Vergleich zu Deutschland? Oder hast du dich damit nicht beschäftigt, weil du sagst, lass mich in Ruhe damit, dann ist es für mich vorbei.
Richtig.
Okay, verstehe ich.
Dann ist es für mich vorbei. ich bin unter den ersten MBO-Offer eingestiegen. Darunter wird es nicht fallen. Also
eine Nachfrage habe ich noch.
Ja?
Du hast ja gesagt, 1100 ist circa das eine Gebäude oder das eine Grundstück wert. Was ist denn der Rest wert? Wenn du sagst 1500, dann muss ja noch ein bisschen was anderes da sein, was offenbar auch einen Wert besitzt.
Wie ich schon gesagt habe, ich so tief gehe ich gar nicht.
Okay.
Ich habe es mir nicht angeschaut.
Verstehe den Gedanken.
Du hast gesagt, Gebäude
ja.
Reicht mir, der Rest wäre, nicht wollen sagen würde, Margin of Safety. Ist halt da.
Ja. Ja, hat ja offenbar schon funktioniert. Und, ja, also wenn man auf den Kurs schaut.
Ich beschwer mich jetzt eher nicht.
Okay, verstehe. Aber ja. Theo, das ist ja auch dann auch gleichzeitig auch eine, schon eine Downside, weil das kennen wir von Centrotech. Theoretisch kann so ein Mehrheitsaktionär kann die gesamte Kiste richtig lang aussitzen. Und ich glaube, das ist da, wo Florian und ich beide gesagt haben, okay, das kennen wir, dieses Szenario. Wie siehst du das?
Ja, kann passieren, natürlich. Jetzt ohne Frage, ich stütze mich da jetzt einfach nur eigentlich auf mein relativ glücklicherweise gutes Timing, das ich gehabt habe, wo ich sie entdeckt habe. Auch nicht selber, muss ich natürlich auch sagen, ich habe die nicht selber entdeckt. Die kommt von Altaik her.
Bitte. Dennis, ja, ja.
Superman teilt alles kostenlos, vor allem auch Japan. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, zufälligerweise wirklich zur richtigen Zeit. Ja, also die Gefahr ist natürlich da, dass man dann da drinnen hängt, aber ich muss halt auch sagen, so riesig ist jetzt mein Account dann auch nicht, dass ich nicht mehr rauskomme. Das ist halt dann wieder der Vorteil von einem, ich sage jetzt, überschaubaren Account. Also ich muss keine Millionen bewegen.
Ich verstehe den Gedankengang. Ja. Das führt mich zu einer anderen Frage. Was ist denn eigentlich dein allgemeiner Anlagehorizont? Weil ich glaube, das ist auch relevant, um zu verstehen, warum du jetzt in diese drei Aktien investiert bist.
Also in der Regel nicht länger als 3 Jahre.
Okay, das ergibt sich natürlich. Ja,
ist einfach für mich so definiert. Ich finde, 3 Jahre ist ein relativ guter Sweet Spot eigentlich, wo Reformen greifen können. Und wenn nach 3 Jahren nichts passiert ist, dann wird, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren.
Hm. Und wie machst du das mit Positionsgrößen oder mit Gewichtung?
Also ich gewichte in der Regel alles, fast alles gleich.
Hm.
Außer zum Beispiel Marufuji ist fast eine doppelte Positionsgröße bei mir gewesen, weil die in meinen Augen so absurd billig waren und auch TOC ist bei mir eine größere Position.
Wie viele Positionen hast du insgesamt?
Ich glaube zwischen 30 bis 35. Schwanken.
Okay, ich verstehe jetzt immer mehr deine Herangehensweise, ja? Okay, ergibt Sinn. Okay, aber das ist das Risiko. Theoretisch dann auch, siehe Guido Krass, das perfekte Beispiel, wie lange sowas dauern kann. Wobei Guido Krass ja auch mit allen schmutzigen Tricks gearbeitet hat, die man sich vorstellen kann. Das letzte Buyback war da ein Paradebeispiel dafür, wie man alle Aktionäre in die Irre führen kann. Jetzt so, wenn man, was ist denn, kannst du quasi eine Tendenz abgeben, was du für wahrscheinlich hältst? Du hast ja, glaube ich, schon gesagt, beim AGM denkst du, dass es ein Angebot gibt.
Meine Tendenz ist, dass wir ein Angebot bekommen und wenn es vernünftig ist, das, also für mich wäre das eigentlich gefühlt der Preis von 1500 Yen, dann wäre das für mich ein absoluter Ausstiegszeitpunkt. Unabhängig davon, ob es dann noch weitergehen würde oder nicht. Aber ich glaube, dann ist einfach Chance-Risiko auch nicht mehr so favorable, wie es jetzt ist.
Habe ich eine Frage an euch, weil wir es gestern auch diskutiert haben. Wie agiert ihr grundsätzlich, wenn ihr ein Akquisitionsangebot habt? Also irgendein Unternehmen sagt, ich kaufe dein Unternehmen, was du im Portfolio hast und verkauft ihr dann sofort oder wartet ihr quasi, bis die Übernahme stattgefunden hat? Hofft ihr auf irgendwie ein weiteres Angebot? Was ist eure grundsätzliche Herangehensweise? Rein als anekdotische Evidenz, weil es ganz spannend gewesen ist. Ich kann nur sagen, wie ich es mache, vielleicht mal als Einstieg. Ich verkaufe immer sofort, weil ich gemerkt habe, es mag auch sein, dass es typisch Microcap ist, dass immer irgendein komischer Mist noch passiert, also relativ häufig passiert. Es kann auch sein, dass tatsächlich noch ein weiteres Angebot kommt. Ich glaube, Solitron hieß dieses ein Unternehmen. Da wurde tatsächlich der Aktienpreis nochmal, das Premium war, glaube ich, paar 100% und wurde dann nochmal um 100% erhöht. Und das war außergewöhnlich, aber es gibt auch viele Beispiele. Zum Beispiel Sebastian hatte, glaube ich, irgendwann mal eine Aktie gepitcht, da wurde das Übernahmeangebot tatsächlich dann irgendwann abgesagt. Und meiner Erfahrung nach ist es so, wenn du andere Cases hast, die sich lohnen, dann ist es eigentlich immer besser, sofort zu verkaufen, auch aus IRR-Perspektive. Weil meistens ist das Delta zwischen Übernahmepreis und dem Preis, wo die Aktie vorher handelt, sind meistens nur ein paar Prozent. Lass es von mir aus 15% sein oder sowas. Aber für mich, Resümee aus Basis meiner bisherigen Börsenerfahrung, Übernahmeangebot kommt, sofort verkaufen. Habe ich jetzt bei TrueBridge zum Beispiel auch gemacht, obwohl das Premium halt bescheiden war.
Also ich hatte leider noch nicht genug Fälle, um da wirklich die entsprechende Erfahrung aufzubauen. Rein intuitiv würde ich aber auch sagen, eher direkt verkaufen. Außer es ist irgendwas, wo du ewig dabei warst und du hast gedacht, ist vielleicht was du 10 Jahre halten kannst und du bist total im Thema drin, dann würde ich es vom Fall abhängig machen.
Aber Benjamin, wenn jetzt bei dir das Übernahmeangebot kommt, hast du gesagt, sofort raus, ne?
Hängt vom Preis ab. Also ich meine, ein Übernahmeangebot hatten wir zum Beispiel bei der TOC ja schon, aber das einfach nur unverschämt war.
Verstehe ich, ja.
In diesem Fall, also bin tendenziell auch überlege gerade, aber ich habe es in der Vergangenheit auch so gehandhabt, wenn ein Übernahmeangebot kommt, dann nehme ich es auch in der Regel an und verkaufe eigentlich sofort. Das war bei Logistec so, was haben wir dann noch gehabt? Wie hat dieses britische Unternehmen geheißen? Ich glaube, Paul hat
Kinovo.
Das gepitcht. Kinovo, ja.
Haben wir gestern ausführlich darüber diskutiert, ob wir da über den Tisch gezogen wurden oder nicht, ja. Ist mir noch eine gute Erinnerung geblieben. Ja.
Mhm. Da habe ich es auch sofort angenommen. Ich habe ein, zwei japanische Unternehmen noch gehabt, habe ich in der Regel auch immer sofort angenommen. TrueBridge habe ich leider verkauft.
Ja, ich kann es verstehen.
Zu früh.
Ja,
es hat mir nicht gefallen, die Entwicklung.
Ich hatte 2,5% im Portfolio. Also nee, zum Zeitpunkt der Übernahme hatte ich dann 2,5% im Portfolio. Ja. Ja, vorher war es zu klein.
Nein, ich habe sie verkauft. Woanders bessere Opportunitäten gesehen. Und,
ja. Nachvollziehbar.
Und meistens liege ich da dann falsch, wenn ich das mache. Also im Endeffekt, ihr müsst immer hoffen, dass ich irgendwas verkaufe, weil ich sage, da ist besser investiert, dann steigt das Ding normal.
Genau, eine wichtige Frage muss ich noch stellen, weil du hast ja gesagt, du präsentierst uns ein Basketbett und da ist mir bei dem Betrachten des Pitches mir was aufgefallen, wo ich dachte, konterkariert das nicht deinen Ansatz mit der Basketbett, weil du hast ja 3 Aktien rausgeholt und aber alle 3 Aktien sind im Bausektor. Ist das nicht etwas, ich glaube, es war aber keine Absicht, oder?
Es war absolut keine Absicht. Der Fokus darauf war eigentlich, eben eine Mutter-Tochter-Konstellation zu haben, ein Unternehmen zu haben, das umsetzt und zusätzlich sogar noch Growth hat. Ich meine, das ist wieder ein Zuckerl obendrauf. Und ein Unternehmen, was halt wirklich absolut absurd bewertet ist. Ist wirklich zufälligerweise so. Ich habe aber einen Faible für alte Industrie, muss man fast sagen. Also wenn ich ein Klumpenrisiko da drinnen habe, in meinem Basket-Ansatz, dann definitiv da. Macht aber halt auch von der Thematik her Sinn, weil ich sage jetzt, bei Softwareunternehmen wird es relativ schwer, mit Preisbuch zu argumentieren.
Sehr klassischer Ansatz, den du da eigentlich verfolgst, der aber wunderbar funktionieren kann. Ich glaube, gerade jetzt, wo Software quasi die neue Pest ist quasi am Aktienmarkt, wo jeder sagt, nee, Software, da investiere ich nicht, egal wie günstig, ist es eigentlich ganz spannend, sich gerade jetzt sowas anzuschauen. Aber machst du dir Sorgen grundsätzlich oder mit deinem Anlagehorizont kann ich es verstehen, aber grundsätzlich ist ja der Baumarkt schrumpfend in Japan, auf was auch mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun hat. Also macht dir das irgendwie Sorge, gemessen an deinen 3 Cases, die alle drei aus dem Bausektor kommen?
Naja, ein bisschen unterscheiden müssen wir ja. Ich meine, Doc ist ein Immobilienunternehmen, das ist ein Asset Play. Das ist für mich jetzt kein Bausektor in dem Sinne. Lonsil, ja, auf alle Fälle. Ist etwas, was beobachtet gehört. Und also bei Lonsil habe ich einen Finger eher Richtung Verkaufen relativ schnell. Also eigentlich müsste bald was passieren, weil dann werde ich die auch abstoßen. Ich meine, ich habe ja auch mit relativ gutem Gewinn schon drinnen stehen. Also im Endeffekt jetzt drauf warten, macht eigentlich nur meine IRR kaputt. Aber ich glaube, ein bisschen was geht noch. Wird mich wahrscheinlich Lügen strafen, aber ein bisschen was geht noch. Und Marufuji ist für mich auch nicht der klassische Bausektor. Natürlich, es gehört zum Bausektor, aber einfach der Treiber dahinter ist halt kein Declining-Business, sondern eigentlich ein wachsendes. Weil dieser Katastrophenschutz, der ist in Japan wichtig, sehr, sehr wichtig. Also Japan hat, ich zitiere die Studie jetzt richtig, um die 70 Erdbeben am Tag, auf der Richterskala circa 5 haben, also erwähnenswert sind.
Okay.
Wir alle kennen uns, glaube ich, nur an Fukushima erinnern mit Tsunami-Schutz. Das braucht so, das wird auch etwas sein, wo ich nicht glaube, dass eine Nachfolgeregierung das einkassiert. Weil man, es ist, so gesehen ist es der Kampf der Japaner gegen uns Überleben. Jetzt ganz spitz gesagt.
Ja, so ist es ja tatsächlich. Also das klingt plump, aber de facto ist das ja wirklich da. Es ist auch spannend, wenn man als Volk tatsächlich ums Überleben kämpft, beziehungsweise das Heimatland quasi so erhalten bleibt. Ne? Also das ist, glaube ich, kann man auch nicht nachvollziehen aus unserer Betrachtung hier aus Deutschland oder Österreich. Okay. Verstehe den Gedankengang und wie gesagt, mit einem Anlagehorizont ergibt das auch durchaus Sinn. Jetzt, da es ja wirklich von der Makroperspektive abhängt, habe ich noch 2 weitere Fragen mindestens. Zinssätze sind ein Thema, weil von den Nullzinsen sind wir weg. Und da alle drei über Umwege am Baubereich hängen, beziehungsweise an gewissen Assets hängen, die auch Zins, wie soll man sagen, zinssensibel sind, so muss man es, glaube ich, framen. Ist das ein Thema, wo du darüber dir Gedanken machst? Weil die Zinsen wurden ja jetzt erhöht von der japanischen Zentralbank.
Ja, weil wenn wir jetzt aufs Bälle, Doc jetzt außen vor, das müssen wir jetzt mal außen vor lassen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Lonsin und Marubici anschauen, die haben relativ viel Cashbestände, also ist das eigentlich nochmal ein zusätzlicher Gewinn. Also von daher, nein. Aktuell nicht, solange diese Cashpolster da sind, die nicht aufgelöst werden, ist es eigentlich, ich meine jetzt entgegen den, weil sie dann im Gesamtkonzept natürlich zu beobachten, gell? Zinsen steigen, das heißt meine Zinskosten, da ich auf Margin handle, steigen, muss ich halt dann abwägen. Aber in der Regel sehe ich da jetzt zumindest mal für diese zwei Picks eher kein Problem, sondern eher ein Gewinn.
Muss man natürlich schauen, bei Marafuti ist ja wahrscheinlich Katastrophenschutz, da sollte es keine großen Auswirkungen haben. Bei Immobilien allgemein oder Allgemeinbausektor, also Lonsil, vielleicht dann doch eher, ja. Also was das operative Geschäft angeht natürlich.
Ja.
Oder die Asset-Bewertung.
Stimme ich schon zu, ja.
Fall zu Fall, ja.
Okay, ich wollte jetzt eigentlich auch noch nach dem Jens fragen, wie das sich auswirkt, wenn er aufgewertet wird, aber mit deinem Anlagehorizont ergibt das keinen Sinn, die Frage eigentlich. Ich glaube, das ist auch nichts, was du jetzt groß in deine Betrachtung mit einbeziehst, ne? Oder wie stark exportabhängig doch, ist denn zum Beispiel Lonsil, ja?
Eigentlich gar nicht. Also das ist reiner Export, ja, ausschließlich Binnenmarkt. Ja. Marufuji genauso. Aber es sind halt jetzt auch nur Beispiele, die ich halt zufällig mitgebracht habe. Das heißt jetzt halt nicht, dass das nicht auf andere Aktien in meinem Basket dann zutreffen würde. Also es muss schon beobachtet werden.
Okay,
also
aber da muss man ja sagen, hast du die geschickt ausgewählt? Zumindest heute für den Podcast hast du die geschickt ausgewählt, weil sie davon nicht betroffen sind.
Ja. War keine Absicht dahinter.
Okay. Nee, aber sehr spannend. Florian, hast du noch Fragen?
Ich habe keine weiteren Fragen. War ein sehr spannender Case. Sehr spannend. Cases. Spannendes Thema.
Muss ich sagen, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es für mich ein neues Feld war, wo ich mich auch immer so ein bisschen gegen gewehrt habe, gegen Japan da irgendwie mit einzusteigen. Und Benjamin, du hast das heute ganz wunderbar dargestellt, auf jeden Fall.
Dann habe ich noch eine Frage. Wehrst du dich immer noch?
Boah, das ist eine gute Frage. Da muss ich sagen, ich bin ein bisschen bequemlicher geworden. Wurde ich gestern auch gefragt, ob ich nicht mal von meinem Kanada-US-Zweig runter will. Und ich will eigentlich nicht runter. Ich fühle mich da so wohl, vor allem was das Thema so angeht, auch mit Tools, Alerts und so weiter, dass ich da alles sehr komfortabel direkt da habe und sehr nah am Markt bin. Hab aber auch gesagt, dass es schwieriger geworden ist und dass mein Edge eigentlich nur ist, dass ich tagaktuell News lese. Und das ist aber sehr müdend. Und ansonsten ist es so, wenn du dir eine Woche Zeit lässt und dann erst die News liest, hat irgendjemand schon irgendwas dazu geschrieben. Der Aktienkurs hat sich entsprechend entwickelt. Aber im Microcap-Bereich hast du meistens so, US-Kanada hast du 2-3 Tage Zeit, wo du die News verarbeiten kannst, bevor dann wirklich der gesamte Markt da reinstürzt, ja, und die Aktie nach oben kauft. Und eigentlich müsste ich davon weg, weil sowas ist total spannend. Und wenn ich mir die Aktienkurse anschaue und auch sehe, wie du rangehst an diese Cases und du gar nicht tief in die Bilanzen reingehen musst. Und offenbar, muss dazu sagen, Benjamin Hans die Aktien auch schon früher angekündigt, viel früher, als er jetzt hier im Podcast war. Das heißt, das mit Talk zum Beispiel ist jetzt nicht, dass er gesagt hat, guck mal, die Aktie hat sich toll entwickelt, die pitche ich jetzt hier mal. Das muss man dir auf jeden Fall anerkennen. Ja.
Die ist tatsächlich eigentlich bis eben vor 2 Wochen seitwärts gelaufen. Da hat sie nicht viel getan. Wobei plus, minus 10%. Ist halt eben jetzt einfach timingmäßig, weil halt eben jetzt dann das Annual Meeting ansteht, wird sich die bewegen. Ich bin sehr gespannt, eben was da rauskommt.
Okay. Ja, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass ich mir jetzt Japan demnächst super stark anschauen werde. Einfach, weil ich so eine gewisse Distanz noch habe. Und bei meinem Ansatz ist es halt einfach super wichtig, dass ich mir den Edge irgendwie anhand der Filings rausarbeite. Und das sehe ich jetzt hier nicht, was aber eigentlich keine gute Begründung ist, muss man auch ganz offen sagen.
Würde jetzt gar nicht sagen, weil wir haben ein großes Problem und das ist tatsächlich die Sprache. Du kannst Japanisch nicht einfach übersetzen, weil Japanisch eine sehr kontextabhängig und wenn dann also ich konstruiere jetzt ein fiktives Beispiel, übersetzen wir das und da steht dann raus, ja, wir überlegen, ob wir diesen DSE-Reformen zustimmen, dann kann das in Japanisch aus dem Kontext raus ein ganz starkes Commitment sein oder auch eine Ablehnung. Und aber das eröffnet halt auch dann irgendwo wieder Chancen.
Aber heißt das nicht, dass das für Leute wie uns, die kein Japanisch sprechen, nehme ich an, eigentlich fast unmöglich ist, dann tiefer einzusteigen? Also dein Ansatz funktioniert, also, Benjamin, aber...
Ich würde es jetzt nicht unmöglich behaupten, immer, also bezeichnen. Ich meine, mittlerweile sind ja die Firmen angehalten, dass sie auch in Englisch publizieren. Und ich gehe halt dann auch davon aus, dass das gewissenhaft gemacht wird, so wie halt die japanische Mentalität auch einschätze, dass das dann schon funktioniert.
Ja, man müsste sich halt darauf konzentrieren und dann könnte es funktionieren.
Sehr gut. Also, Benjamin, auf jeden Fall vielen Dank an dich für diesen schönen Einblick in den japanischen Aktienmarkt. Ich hoffe, es hat auch einigen der Zuhörer jetzt Lust gemacht auf mehr und dass sie sich damit jetzt auch beschäftigen werden, weil offenbar kann man hier auch als Privatinvestor sich einen schönen Edge rausarbeiten. Gerade an deiner Performance sieht man das ja und auch jetzt an der Entwicklung, die du ja schon hier antizipiert hast bei den Aktien, die du uns heute vorgestellt hast. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht, aber war jetzt tatsächlich doch sehr spannend. Also von daher vielen Dank, Benjamin.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, dann hoffentlich und bis zum nächsten Mal.
Wieder.
Genau. Und vielleicht bringst du uns dann irgendwas. Ja, okay. Gesundheitsbereich, hast du schon gesagt, ist schwierig. Wahrscheinlich compliance-mäßig.
Also geht compliance-mäßig gar nicht. Leider. Aber ich habe ja nicht nur japanische Aktien im Petto, im Basket, sondern es gibt da auch ein, zwei Aktien, die ich schon tiefer analysiert habe und die wesentlich größer sind und vielleicht auch mal Sinn machen zu sprechen.
Ich habe rausgehört, du bist auf jeden Fall bereit dazu, nochmal hier vorbeizuschauen.
Wenn ihr mich wieder da haben wollt, gerne.
Gerne, ja. Benjamin, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag heute und dann in dem Sinne bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.